Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute mit einem Gast, bei dem es um deutlich mehr geht als nur um Motorsport oder Geschwindigkeit. Es geht um Extreme, um Fokus, um Druck, um Entscheidungen unter maximaler Belastung und um die Frage, wie bleibt ein Mensch eigentlich leistungsfähig, wenn rundherum Chaos herrscht? Unser heutiger Gast kennt Situationen, in denen ein kleiner Fehler riesige Konsequenzen haben kann. Er bewegt sich zwischen Rennen, Unternehmertum, Abenteuer und absoluter Grenzerfahrung. Viele kennen ihn unter dem Namen Freddy Fast. Eigentlich heißt er Markus Winkler. Und heute sprechen wir über die Rallye Dakar, über Unternehmertum, über mentale Belastbarkeit, Energie im Körper, Ernährung unter Extrembedingungen, Stories aus der Motorsportwelt und warum echte Performance oft viel mehr mit Ruhe zu tun hat als mit permanentem Vollgas. Ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge Verstoffwechselt.
Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Heute haben wir einen lustigen Einstieg, weil ich weiß noch gar nicht, ob ich dir jetzt lieber mit Markus oder mit Freddy rede.
Das ist ganz dir überlassen, wie du magst. Die meisten von Rennstrecken kenne ich mehr als Freddy. Die anderen kenne ich mehr als Markus, aus der Schule kenne ich es mehr als Max. Also ich bin da stufenlos einstellbar.
Da sage ich einfach du. Ja. Markus, du, ich finde es total schön, dass du heute da bist. Mich freut es richtig. Und ich starte einfach mal mit der Frage, wie geht's dir heute?
Heute geht es mir sehr gut. Es hätte zwar mehr regnen können, da war ich noch glücklicher, weil meine Wiesen ist ein bisschen braun. Aber Traumwetter, herrlich. Ich habe super Zeit gehabt zum Herfahren. Völlig ungestresst, sehr angenehm. Schöner Tag, was will man mehr?
Ja, super. Ich muss dazu sagen, du kommst gerade aus der Richtung Salzburg. Unser erster Österreicher tatsächlich.
Der erste Österreicher vom Dienst hier.
Ja. Bei der Arbeit. Jawohl. Und zur Wiesn muss man eins sagen, da darf ich später noch kurz drauf eingehen. Du bist seit kurzem so ein bisschen in die Landwirtschaft eingestiegen. Deshalb schaut man schon anders auf die Wiesn als vorher wahrscheinlich, oder?
Ein bisschen, ja. Mit mehr Interesse. Ja. Ja, seit November Bauer, also Jungbauer.
Ja.
Und ja, hab da noch einiges von mir, vor allem zu lernen.
Das ja. Glaube ich. Da bin ich gespannt, weil da steigen wir später bestimmt nochmal drauf ein. Markus, was mich brutal interessiert, wir kommen ja auf dein sehr bewegtes Leben noch zu sprechen, gell? Egal ob das jetzt Motorsport in all seinen Facetten ist, ob es Unternehmertum ist. Erst einmal darf mich interessieren, wie darfst du den selber beschreiben?
Ui, das ist eine klassische, schwierige Frage. Wie ich mich selber beschreiben würde, ich würde mal sagen, wettbewerbsorientiert, ja, deswegen immer wieder zu Rennen zurückgekehrt, mit Ski begonnen, ja, dann Motorradl, dann Auto. Ich liebe es, systematisch zu arbeiten, ja, oder eigentlich idealerweise kybernetisch, das heißt auch noch in der Lernstufe das Ganze weiterzuentwickeln. Ich habe ein breites Spektrum an Erfahrung, was meine Kreativität unterstützt. Ich habe schon viel gesehen, bin sehr viel gereist, habe das Glück gehabt, dass ich wirklich viel gesehen habe auf dem Planeten. Und ja, so in diesem Spektrum, ja, ich sage jetzt einmal, das Leben genießen und Spaß haben und was draus machen.
Das hört sich ja auf alle Fälle gut an. Bist denn du aufgewachsen? Mich würde das brutal interessieren, wenn man, also jetzt gerade, ich sage jetzt einmal, aus so unseren alpenländischen Umgebungen kommt, trifft man ja oft Leute, die nicht so in die Welt auskommen oder die sich vielleicht nicht so für diese Themen Wettbewerb, Speed, sportlichen Vergleich interessieren. Ich meine, Skifahren, glaube ich, kennen wir alle, da haben wir gemeinsame Vergangenheit. Mhm. Da ist natürlich, gell, mit der Nähe zu den Bergen, ist das ein guter Start. Aber wie ist das gekommen, dass du da überhaupt so ein Interesse und so eine Offenheit entwickelt hast?
Also das meiste habe ich meinen Eltern zu verdanken, die haben mich mitgenommen auf jede Reise. Ich war das einzige Kind, war relativ praktisch im Handling und ich war mit 6 Monaten das erste Mal in Marokko. Oh. Und habe die Welt, glaube ich, mindestens 3 oder 4 Mal umrundet. und habe das Glück gehabt, dass ich an vielen spannenden Orten gearbeitet habe. Aber ich kann mich erinnern an meine Zeit in der Schule, wo die Matura vor der Tür stand und die Matura-Reise. Und ich glaube, in der Schulklasse waren von 28 drei, die vorher schon mal im Flugzeug gesessen sind. Mhm. Und für den Rest war das ein Novum. Und wir sind nur nach Griechenland geflogen, das war jetzt nichts Dramatisches. Aber man sieht, dass nicht so viele so weit rauskommen. Was, sage ich jetzt mal, ein gewisses Verständnis braucht. Speziell wenn man mit Lösungen daherkommt, die Leute noch nie gehört haben, muss man vorsichtig sein und einmal ein bisschen aufbereiten vorher und einmal versuchen, die Idee zu beschreiben, grob, bevor man mit der Tür ins Haus fährt. Das mit der Tür ins Haus fahren habe ich öfter früher gemacht. Das hat nie funktioniert.
Ja, also man lernt ja, gell?
Die Leute abholen, wie es so schön heißt. Ja, ja. Ja, und einmal fragen. Meine erste Frage ist meistens, wo kommst du her? Mhm. Ja, weil das Aufwachsen eben doch auch ein bisschen den Charakter prägt. Ja. Ja, und man dann ein bisschen mitkriegt, wohin der Mensch dann schaut oder geht.
Mhm. Ja. Das ist ja ein unglaublich großes Geschenk, gell? Wenn man die Möglichkeit hat, dass man das von den Eltern gelernt kriegt. Und vor allem, sagen wir uns mal, in einer Zeit früher, wo das noch nicht so normal war oder so einfach auch war, wie es zum Beispiel jetzt ist. Das ist ja schon wirklich eine spezielle Geschichte. Also da wirst wahrscheinlich deine Eltern wirklich dankbar sein, oder?
Ja, ja, sehr. Vor allem, das waren nicht klassische Urlaubsreisen, sondern das waren meistens entweder Reisen in Einkaufsgebiete, wo man halt dann irgendwelche Gewürzpflanzen gesucht hat und Anbaugebiete und Bauern besucht hat. Was sehr spannend ist, weil du eben nicht normaler Tourist bist, sondern du schaust hinter die Kulissen, hältst mit den Leuten, die dort leben, hast einen anderen Zugang, ja, und dann eben viele abenteuerliche Reisen, also quer durch Afrika, quer durch Asien, mit dem Auto, mit irgendwie, mit dem Bus, wie es halt gerade geht. Ja. Und ich denke, von dem zähre ich eigentlich am meisten jetzt. Aus, wenn ich sage, meine Erfahrung. Weil es einfach so viele unterschiedliche Eindrücke gibt, so viele unterschiedliche Wege, wie man ein Problem lösen kann und so viele Möglichkeiten, auch mit dem Leben umzugehen. Ja, das hat mir irrsinnig viel geholfen.
Hey, ich glaube, das darf man viel Leute raten, gell, das öfter mal zu machen, wenn man die Möglichkeit hat. Hinter die Kulissen schauen, Leute kennenlernen, Länder kennenlernen.
Ja, und es ist nicht so gefährlich. Es ist überhaupt nicht gefährlich. Manche haben ja Angst, dass das irgendwie Risiko ist oder dass das, keine Ahnung, man wird überfallen. Normalerweise nicht. Also wenn man ein bisschen aufpasst und nicht mit der dicken Rolex vorgestreckt durch die Gegend hascht, dann passiert gar nichts. Und je länger man Zeit hat, wo an einem Platz, desto tiefer kann man eintauchen. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe bei den Reisen. Ich war viel unterwegs auf Tour, wo du fährst, du kriegst aber nichts mit. Und dann bleibst du mal an einem Platz. Und bleibst dort einmal 2 Wochen und begreifst dann erst einmal die lokale Kultur, wie das alles funktioniert, kannst dich mit dem Essen auseinandersetzen, kannst du mal schauen, wie das da alles funktioniert. Und das ist eigentlich das Gute. Und ich habe immer Jobs gehabt im Ausland, also Schweiz, Deutschland, Amerika, Japan, Frankreich, wo ich mehr Zeit hatte, ja, und dort eben nicht als Tourist war, sondern als Arbeitender, ja. Stagiär oder Praktikant oder je nachdem, was man halt war. Aber dadurch bist du einfach anders integriert und kriegst mehr mit.
Was du gerade angesprochen hast, du warst da beruflich früher unterwegs. Was hast denn du gemacht?
Also mein Großvater, also mein Urgroßvater war Weingärtner und mein Großvater hat beschlossen, dass das kein Geschäft ist und hat Gewürzkaufmann gelernt. Was ziemlich einzigartig ist und was es heute auch nicht mehr gibt. Und hat eine Firma begründet, namens Wieberg, Wilhelm Berger, sein Name. Und ich war der Dritte in der Reihe, also nach meiner Mutter. Also mein Großvater hat es meiner Mutter übergeben, meine Mutter hat es mir übergeben. Und ich hatte die freundliche Aufgabe, die Lebensmittelindustrie weltweit mit Zutaten zu versorgen. Und nicht nur mit Zutaten, sondern mit Rezepten, mit wie man es produziert, also Prozess-Know-how, um dann letztendlich hoffentlich was Gutes ins Kühlregal oder auf den Tisch zu bringen. Aber man hört schon von meinen Aussagen, es war sehr viel Industriegeschäft. Es war auch Gastronomie dabei, was sehr spannend war. Ich habe immer gesagt, das ist mein schönstes Hobby. ja, weil es dort noch wirklich ums Kochen geht. Und dort habe ich auch die Chance gehabt, mehr übers Kochen zu lernen. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, dass rund um mich hochdekorierte Köche waren, die die Entwicklungsabteilung geleitet haben oder ausgemacht haben. Und von denen bekocht zu werden oder mit denen zu kochen, war, es ist fix ein Highlight in meinem Leben, mhm, ja, was ich da alles lernen durfte und sehen durfte. Ich habe immer selber gekocht. Ich bin mit dem Ausziehen von zu Hause dazu übergegangen, selber zu kochen, statt ins Gasthaus zu gehen als Student, was auch bei den Mädels immer gut angekommen ist, wenn ein Mann kochen kann. Und insofern ist Kochen eine Leidenschaft, die mich mein ganzes Leben lang begleitet, ja, was ich gern mache. Man sieht es auch an meinen Tätowierungen, da geht es immer ums Essen. Ja, so hat also die Firma, das war eine Symbiose aus meiner Leidenschaft für Essen, ja, und was gutes Essen ausmacht, mhm, und alles, was damit zusammenhängt.
Hast du das immer schon wertgeschätzt dann? Weil ich meine, aufgrund der Familienhistorie hast du ja dann immer schon irgendwie Connection zu, wie du es gerade gesagt hast, da Gewürzreisen oder ja, die Bauern besucht und sowas. Das heißt, du hast ja immer schon irgendwie im Groben Kontakt zum Essen, zur Ernährung, auch vielleicht zur Wirkweise von Gewürzen und so weiter. Hat dich das früher interessiert oder hat sich das erst entwickelt?
Ich war der Erste in der Familie, der da drauf gesprungen ist. Mhm. Und klar, wenn du irgendwo in Indien sitzt und er macht vor dir Curry, nämlich so, wie sie es in Indien machen, und du fragst mal, warum es da Koriander und Kurkuma und Ingwer und hineingeben, dann kriegst du tatsächlich auch Antworten, die sehr funktionell sind. Mhm. Ja, also da geht es nicht um einen Geschmack, mhm, sondern die Gewürze sind dazu da, eine gewisse Wirkung im Körper zu bieten, mhm, oder zu leisten. Und der Geschmack ist dann ein Nebenprodukt. Hoffentlich auch rund, ja, dann hast du es gut gemacht. Ja, aber also eine ausgewogene Balance zwischen den einzelnen Zutaten zu finden. Aber die Zutaten sollten natürlich immer den Menschen helfen. Mhm. Das ist ja die Idee von Essen. Das essen wir
ja. Ja, unglaublich spannend. Und da hat es nie Zeiten gegeben, wo du gesagt hast, hey, lasst mich in Ruhe mit dem Thema, sondern das war immer schon was dich begleitet hat.
Ich würde eher sagen, das war immer das Highlight und der Ausgleich und das Positive. Auch Kochen daheim ist für mich, aber komm, du kannst mich stundenlang mit einem Brettl und einem Messer irgendwo hinstellen und ich schnippel da vor mich hin und überlege die Rezeptur und baue das auf. Und wenn ich 2 Stunden in der Küche stehe, macht mir das gar nichts. Im Gegenteil, das ist immer noch meine größte Freude.
Ja, super schön.
Und insofern, also Essen und die Bedeutung von Essen hat in meinem Leben nie abgenommen. Und ich hoffe, mit dem heutigen Tag lerne ich wieder mehr dazu. Mhm. Ja. Und ich hoffe, ich lebe noch länger und werde das Wissen noch gut brauchen können, um meinen Körper damit hoffentlich gut zu nähren, ja, im Positivsten. Also von Essen kann man nie genug kriegen.
Ja, das stimmt. Da können wir uns Hand geben. Jetzt ist ja so, wenn du übers Essen redst, wenn du über die Reisen redst, dann strahlt es für mich eine unglaubliche Ruhe aus. Jetzt hast ja du aber so Teilbereiche in deinem Leben gehabt, die mit Ruhe zumindest äußerlich ziemlich wenig zu tun haben. Und ich sage mal, vor allem, wenn es jetzt Richtung Motorsport geht, das ist laut, das ist intensivst, da die jetzt mal sagen, ja, da ist Horst, du musst in wahnsinniger Geschwindigkeit Entscheidungen treffen, auch Entscheidungen, die im Endeffekt eine starke Konsequenz haben können.
Oh ja.
Wie hat sich das entwickelt? Wie hast du das überhaupt erst einmal gefunden, dass du sagst, hey, Motorsport, also ich mein, ne, im jugendlichen Alter Skifahren, das verstehe ich noch.
Also als Benzinbruder aufgewachsen, offensichtlich. Also meine Eltern sagen immer noch, dass ich die Auspuffe gezählt habe von den Autos vor uns. Wenn ich einmal 4 Auspuffe hatte, war das meine größte Freude. Und in den 80ern, wo ich also quasi aufgewachsen bin, war die Dakar. Mhm. Und das war, ich meine, das Geilste, was es gibt. Mhm. Da zuschauen. Und der Traum war natürlich auch immer, das irgendwann einmal zu machen. Und ich bin eigentlich, also in der Schule war Skifahren, Bezirksmeisterschaften, mhm, und das Übliche. Und ich war jetzt nie Kaderfahrer oder so irgendwas, das war mir immer zu anstrengend. Eine aus meiner Klasse hat das gemacht und die hat dann immer geflucht, dass sie am Samstag in der Früh um 5 Uhr am Gletscher steht. Also um 5 Uhr nicht, aber um 7 Uhr am Gletscher steht.
Um 5 Uhr hinfahrt
und um 7 Uhr oben steht. Damit es um 7 Uhr oben steht und es ist saukalt und ja. Es ist nass. Und du musst trainieren und der Trainer schreit ja und du musst Leistung bringen. Und das hat mir irgendwie, das war nicht so meins. Ich habe beim Skifahren alles probiert. Also Trickski, Monoski, Firnski. Egal was, Snowboard, ich bin 16 Jahre am Board gestanden und es war meine größte Freude, mich frei zu bewegen und coole Sachen zu machen und natürlich auch Rennen zu gewinnen, auch einmal dazwischen gegen einen Skilehrer, ohne Stangerl zu beweisen, dass man mit dem Snowboard schneller sein kann wie mit den Ski. und Wettbewerb triggert mich offensichtlich. Ich habe dann das dringende Bedürfnis, der Schnellste sein zu wollen. Mhm. Ja. Und meistens hat es auch ganz gut funktioniert. Und ich durfte nie Motorrad fahren, von meinen Eltern aus. Und das Erste war, wie ich mit dem Studium fertig war, wie ich meinen Job gehabt habe, dass ich mir ein Motorrad gekauft habe. Und im Zuge dessen sind wir dann irgendwann einmal nach Marokko gefahren. Mhm. Und beim Zugfahren, das war eine alte GS, also heute alt, beim Zugfahren habe ich so viel Karte gehabt beim Fahren, das war, ich sage jetzt mal, Supermotorfahren mit einer GS. Und habe dann beschlossen, Rennen zu fahren. Und bin so ins Motorradrennen gefahren, gekommen zuerst Supermoto, wo es mich im Dreck habe ich geschmissen hat. Dann habe ich festgestellt, okay, ich muss im Dreck ein bisschen mehr Gas geben, da muss ich lernen. Und habe angefangen zum Endurofahren und bin beim Endurofahren hängen geblieben und beim Trailfahren. Trail ist meine Trainingseinheit und Enduro ist dann fürs Rennen. Und Endurofahren ist nach wie vor, also quer durch die Natur, irgendwo allein, irgendwo aufgefahren, wo du sicher nicht glaubst, dass du aufgekommst und das zu schaffen und dann verschwitzt am Abend heimzukommen, es gibt nichts Schönes. Nur blöderweise habe ich mich dann verletzt, also beim Training für den Herzberg, wirklich am Tag, bevor ich gefahren bin. Alle waren schon weg, haben mich allein gelassen, es war alles super, ich bin mit dem Hund rausgefahren zur Strecke. Hund kommt nicht, ich traue um am Weg, ja. Hund kommt, traue wieder um, fahre weiter, Vorderrad rutscht weg, nichts Ungewöhnliches, ganz normal, Fuß runter, blöderweise bin ich in der Latschen gestiegen und habe mir ein Obdraht und dabei noch hineingestoßen. Das heißt, ich habe mein rechtes Knie dort einmal zurückgelassen. Keine Bandel mehr, Knochen ausgestanzt. Bin dann 7 Jahre nicht mehr gelaufen. Ich war vorher Läufer. Also ich bin 3-mal die Woche laufen gegangen, Basistraining. Habe nicht mehr laufen können, habe nicht mehr gescheit gehen können. Und habe dann glücklicherweise mit Therapie wieder zurückgefunden. Nur Motorradfahren war nicht mehr. Ich hätte es probiert, aber die Belastung war zu groß, selbst mit Orthese. Und so bin ich ins Auto gekommen und habe das Glück gehabt, dass ich dann bei Lechner Racing gelandet bin. Und die haben mich dann in den GT-Sport eingeführt. Und so, ja. So ist es halt weitergegangen.
Hier kommt die Werbung. Wie viele Pakete kommen eigentlich bei dir jede Woche an? Mit neuen Sportklamotten, Supplements oder anderen Dingen, die den Alltag einfacher machen? Das ist für uns heutzutage selbstverständlich, doch kaum jemand denkt darüber nach, was eigentlich dahinter steckt. Denn hinter jedem dieser Pakete steckt einer der wichtigsten und gleichzeitig meist übersehenen Bereiche unserer Wirtschaft. Die Transportlogistik. Der stille Motor der Globalisierung. Denn egal welcher Trend gerade kommt oder geht, Waren müssen transportiert werden, jeden Tag, weltweit. Und genau daran kannst du jetzt partizipieren. Mit Solvium kannst du in die Ausrüstungsgegenstände investieren, ohne die unsere heutige Welt stillsteht. Also in Container, Wechselkoffer und Güterwagen. Keine abstrakten Finanzprodukte, keine kurzfristigen Hypes, sondern reale Sachwerte, die immer gebraucht werden, unabhängig davon, was gerade an den Märkten passiert. Und vielleicht ist genau das heute wichtiger denn je. Nicht blind auf den nächsten Trend setzen, sondern auf Werte, die man versteht. Mit einem Partner, der seit über 15 Jahren für Vertrauen, Transparenz und Verlässlichkeit steht und das mit einer Erfüllungsquote von 100%. Seit der Unternehmensgründung wurde jede Auszahlung an Anleger planmäßig und in voller Höhe geleistet. Wenn du verstehen möchtest, wie Anleger an der weltweiten Transportlogistik partizipieren können, dann fordere dir jetzt weitere Unterlagen oder dein persönliches Gespräch an unter sc123.de/verstoffwechselt. Den Link sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
Bevor wir da weiterrennen, du hast ja gesagt, dein größter Traum war immer schon Dakar.
Willst du die mit dem Motorrad ursprünglich fahren?
Ja, sicher.
Schon, oder?
Ja, sicher. Und inzwischen bin ich zu alt dafür. Also ich weiß, dass meine körperlichen Grenzen da weit überschritten sind.
Ja.
Und ich kenne ja, ich habe selber unten die Leute gesehen, wie es daherkommt, ein Motorrad. Also zampflickt, zampickt, das Blut spritzt aus, also wirklich die schrägsten Sachen gesehen, aber aufgeben da man Brief, fahren da man sicher. Aber Motorrad war mir einfach jetzt im Alter ein bisschen zu gefährlich.
Ah, das ist eine brutal heftige Nummer, oder?
Ja, also vor allem, wenn's wirklich vorne mitfahren müsst, das ist ja heutzutage, also für mich illusorisch, den Speed bringe ich nicht, unmöglich, nicht auf die Distanz. Aber im Auto geht das ganz gut. Du hast andere Herausforderungen im Auto. Körperlich weniger, mehr geistig. Mhm. Recht spannend. Ja, also das Körperliche ist gar nicht einmal so schlimm. Ja. Natürlich braucht man ein hohes Niveau. Aber du bist halt viel geschützter. Mhm. Und hast einmal dazwischen wieder mal 10 Minuten Pause, wo du mal Luft holen kannst.
Mhm. Du hast gerade erzählt, du bist dann zu Lechner Racing gekommen. Hast dann gestartet, Rennen im Auto zu machen im Endeffekt.
Genau, ich habe mal angefangen zum Trainieren, Track Days gefahren, ein Jahr, alle Rennstrecken kennengelernt, einen Haufen Klumpert hingemacht, also es war eine schlimme Zeit, es war teuer. Und bin dann im nächsten Jahr die European GT4 mitgefahren, die Eastern European GT4. Mhm. Das war damals ein relativ neues Format. Mhm. Ja. Und bin dort gleich nach der Saison Dritter geworden. Ja. Hat mich natürlich massiv gefreut. Und bin dann tatsächlich zur Sprint Challenge gewechselt, zu Lechner Racing, was ich jedem, der Rennen fahren will, nur wärmstens ans Herz legen kann. Beste Organisation, da lernt man, wie es wirklich funktioniert.
Mhm. Ja, ich habe einen Freddy einmal dort besuchen dürfen, Freddy Krämer, der war ja bei uns auch schon im Podcast. Das war echt eine coole Geschichte, also hat mega Spaß gemacht.
Freddy war mein erster Gegner, sozusagen.
Ehrlich?
Ja, war mein erstes Rennen, mein erster Gegner und seitdem kennen wir uns und ich freue mich immer, wenn ich mit ihm Austausch habe, irgendwie nicht so oft, aber Freddy ist mega.
Ja, du hast recht, das stimmt. Ja, der Freddy hat uns zwei Jahre zusammengebracht.
Ja.
Ja, also Freddy, wenn du das hörst, Dankeschön.
Danke, Freddy.
Ja, wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen geratscht, aber irgendwann ist der zu langweilig geworden auf dem Asphalt, gell?
Ja, also als Endurofahrer ist halt das Offroaden und auch der Charakter der Fahrer ein anderer. Es ist ein bisschen erdiger im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist mehr der Fahrer im Mittelpunkt, wie das Auto, weil der Fahrer meistens das Zünglein an der Waage ist und das ausmacht, ob du nach vorne kommst oder nicht. Und insofern hat mir das natürlich erst nicht gedacht und es war am Weg Richtung Dakar.
Das war das Wichtigste. Also ich komme nicht aus dem Motorsport, ich bin nur mal mitgefahren. Wenn du jetzt halt, ne, du drehst auf dem Ring deine Runden, du kannst auf dem Ring schnell fahren, du weißt, wie das läuft. Ich hätte jetzt keine Ahnung, wo es Möglichkeiten gibt, Richtung Rallye das Ganze zu machen. Wie ist der Switch gegangen? Also wie hast du das für dich gemacht? Hast du gewusst, wo muss ich mich melden? Wo kann ich Rallye fahren? Wo kann ich trainieren? Wie komme ich da rein?
Ist schwierig. Mhm. Also es liegt nicht auf der Hand.
Ich muss da schnell eine Sache noch erzählen. Aber, einen Bekannten, da haben wir den Sohn betreut. Super guter Kartfahrer, merkt jetzt auch, also der gewinnt jetzt auch viel, also der echt gute Entwicklung. Und sein Papa war auch Rennfahrer. Und der hat eine Story erzählt, der ist damals, hat er seine jetzige Frau gerade kurz kennengelernt gehabt und dann wollten sie Pizza essen und dann hat er gesagt, du warte jetzt, ich hol mal Pizza. Und dann ist er damals in sein Auto eingestiegen und ist quasi über die Schotterwege da zum Pizza holen gefahren und dann wieder heimgefahren. Und dann hat daheim irgendwann das Telefon klingelt bei seinen Eltern, da war eine Nachbarin dran, die dann gemeint hat, du, dein Bub ist mit seinem Auto gerade bei uns vorbeikupft. Also ich meine wirklich kupft. Der ist so über die Straße brennt, dass er abgekommen ist. Und der ist früher eben auch Rallye noch gefahren. Ja. Und dann hat er gesagt, ich habe nirgendwo trainieren können, also habe ich gewusst, ich muss irgendwo auf die Waldweg umeinander holzen, obwohl ich weiß, da ist gerade um die Zeit keiner. Ja. Weil es ist ja auch schon ewig her, gell? Aber,
ja. Nein, heute geht das gar nicht mehr. Ja. Du wirst sofort viel geteilt und ja. Wie habe ich eigentlich angefangen? Eigentlich, indem ich mir einen Buggy gekauft habe und dann die ersten versucht habe, Rennen zu finden, wo ich mitfahren kann. Und eines der ersten war die Rallye Aragon. Das war mein erstes offizielles Rennen.
Wo war das?
In Spanien. Wunderschön. Ja. Eher auf gut österreichisch Gasselhatzen. Also,
das müsst ihr übersetzen, also
lauter enge Wege, wo es enge Kurven hast, wo alles eng ist. Also weit weg von Dünen und Weite und Savanne, sondern in Spanien quer durch die Olivenbaum. Ja. Und dazwischen einmal trainiert, einen Tag. Und das war's. Und dann habe ich geschaut, dass ich zur Rallye Maroc komme und habe davor eine Woche trainiert in Marokko. Und das war's. Also ich habe versucht, mein ganzes Wissen aus dem Endurofahren zusammenzukratzen, wo du ja auch rutscht und wo du ja auch quer daherkommst. Das ins Auto zu übersetzen, ist mir relativ gut gelungen. Also Autofahren war immer schon meins und hat mir immer schon Spaß gemacht. Also insofern war das dann nicht so schwierig. Und dann bin ich gleich rennen gefahren.
Krass. Ja? Also das heißt, ein bisschen Talentshot dann schon nicht.
Also das ist jetzt, Talent ist ein gutes Stichwort. Mein lieber Coach Werner sagt, es gibt kein Talent. Es gibt nur Training. Ja? Und so ist es auch. Also was du gern machst, ist vielleicht etwas, was man als Talent bezeichnet. Aber man kann es nur deswegen gut, weil man es einfach so gern macht. Und weil man es halt öfter übt und bei jeder Gelegenheit ausprobiert. Ja, und daher kommt dann irgendwann einmal vielleicht ein bisschen Talent. Aber also ich würde mich nicht zu den Hochtalentierten da zählen. Mir macht es einfach nur irrsinnig viel Spaß und ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt. Also für meine Verhältnisse war ich immer ganz gut dabei. Bei der Sprint-Challenge war es mehr Herausforderung, weil da haben wir gewonnen oder habe ich auch gewonnen. Und da daran zu arbeiten, schneller zu werden, wirklich Bremspunkte, Einlenkpunkte, Schaltpunkte, das ist mehr Buchhaltung eigentlich, wie Rennenfahren. Die Leute kommen, das ist so wild, aber du musst dich wirklich darauf konzentrieren, dass du am Punkt nicht davor bremst und mit dem richtigen Bremsdruck, damit du im richtigen Radius durch die Kurven gehst, damit du den maximalen Speed kriegst. Das habe ich offensichtlich immer ganz gut hingekriegt und das hat mir natürlich auch sehr viel geholfen dann im Buggy oder im Rallye-Auto, weil es das Gleiche ist, nur halt rutschend.
Ich dann formuliere es um, vielleicht nicht Talent, aber auf alle Fälle ein Gefühl für den Untergrund, für das...
Und Skifahren hilft dafür.
Ja.
Skifahren ist für die Linie, wie du da Tor anfährst und wie du da Kurven fährst, weil du beim Skifahren ziehst da durch, da setzt du nicht dazwischen bei der Kurve mal ab. Ja. Schaust du, dass du eine saubere Linie hast. Und ich glaube, das hilft auch sehr viel. Ja. Und es gibt ein paar berühmte Beispiele. Walter Röll ist ja ein genialer Skifahrer. Und auch von den Franzosen. Also gibt schon ein paar, die auch aus der Ecke kommen.
Das stimmt, weil das ist... Habe ich mir noch nie so viel Gedanken gemacht, aber zum Beispiel bei mir jetzt auch in meiner Profikarriere, ich war jetzt nie der in einer Abfahrt beim Radlfahren irgendwie mords das Messer zwischen die Zähne gehabt hat. Aber ich meine, gut, im Rennen fangst du ja nicht zu überlegen, okay, aber also ich habe jetzt da nie mords Risiko gegeben, aber was du sagst, gell, dieses wie fahre ich Kurven, oh, wann bremse ich oder so weiter, ne? Wie verhalte ich mich da? Genau. Ja. Das waren immer Dinge, wo ich glücklicherweise Vorsprung rausgefahren habe. Ja. Aber ja, tatsächlich hat es ja vielleicht dann doch was mit dem Skifahren zum Tor.
Könnte schon sein.
Ja, also mega spannend. Ja, und jetzt hast du so die ersten Gehversuche quasi mit dem Auto gemacht. Wann war für dich klar, so jetzt Dakar?
Also eigentlich, wie man einen Buggy gekauft habe. Ich habe schon mal mehr Auto gekauft für die Dakar, ja, das allerdings in der Garage verkommen ist, bis ich es wieder verkauft habe, weil es einfach zeitlich nicht möglich war. Ich habe voll gearbeitet und war klassischer Manager, Sesselpupser, da kommt man nicht zum Fahren. Und wie ich die Firma dann eben verkauft habe, habe ich mehr Zeit gehabt und dann ist es gegangen. Und ja, einfach machen.
Das heißt, du hast einfach gesagt, so jetzt ist die Zeit, dann hast du die angemeldet und dann...
Und angefangen trainieren.
Krass. Wie groß war dein Team zu dem Zeitpunkt?
Mini, also mein Coach, Coach Werner, der mich begleitet hat, schon auch vor der Dakar natürlich im Aufbau. Also Fitness, sehr viel mental, Essen natürlich auch, wobei da war Gott sei Dank bei mir nicht so viel zu tun. Und ja, trainieren, ordentlich essen, mentale Vorbereitung und dann kommt halt irgendwann einmal der Tag X, wo es dann losgeht.
Jetzt müsst ihr mich da echt mitnehmen, weil ich meine, Dakar ist jetzt auch nicht um die Ecken, gell? Jetzt rein von der Logistik her. Ja. Wie kriegst du dein Auto ab? Hast du Mechaniker unten vor Ort oder gibt es da Lösungen?
Also der Klassiker ist, dass du nicht mit deinem eigenen Auto kommst, sondern dass du dich einmietest und du mietest dich bei einem Rennstall mit ein. Das heißt, du kriegst ein Auto, du hast einen Mechaniker, die ganze Logistik ist erledigt, das Auto kommt runter. Die haben auch zum Essen was für dich mit normalerweise. Alle Ersatzteile, geben da Quant zur Not. Also das ist so ein All-in-One-Package, wo Arrive and Drive, du kommst hin, mit dem Anzug steigst ein und fährst.
Okay,
ja. Wenn du selber machst, baust du dementsprechend das Ganze selber. Das heißt, du musst die Logistik irgendwie schaffen, du musst dein Buggy irgendwie im Hänger runterfahren, du brauchst einen Mechaniker, du brauchst einen Helfer, du brauchst vielleicht noch jemanden, der technisch nochmal drüber schaut, je nachdem, wie ausgeprägt Mechaniker ist. Aus meiner Sicht brauchst du einen Physio, ist sehr hilfreich, der vielleicht dann kocht auch noch, das war ein Wahnsinn. Und dann hast du da ein kleines Team von 5-6 Leuten. Nur der Nachteil ist, wenn du selbst fährst, also wenn du als Privatfahrer fährst, die ganzen Ersatzteile für ein Auto mitnehmen, du kannst ja quasi ein zweites Auto mitnehmen. Ja, und das wird nicht kleiner. Wenn du zweimal das gleiche kaputt machst, dann stehst du erst wieder. Ja. Also es ist durchaus von großem Vorteil, wenn man sich bei so einem Team einmietet,
das glaube ich.
Weil da einfach alles da ist. Die haben hinten einen Ersatzteil-LKW, die haben Reifen mit, die haben alles dabei, da ist Safety auch vorhanden, also alles ist zu empfehlen. Wenn man selber fahren möchte, also es komplett selber machen möchte, würde ich eh empfehlen, mit Rallyes anzufangen, wo man halt einmal mit dem Bus und mit dem Hänger hinfährt und mit einem Schrauber und mit dem Beifahrer und dann macht man das zu dritt und dann je nachdem, wo man rauskommt, sagt man, ob es sich auszahlt, dass man noch mehr investiert oder ob man auf dem Level bleibt.
Ja. Wenn du jetzt jemand beschreiben müsstest, der sich mit der Dakar noch nie auseinandergesetzt hast, möchtest du mal kurz beschreiben, wie das abläuft?
Ja, ich glaube, das Wesentliche ist einmal die Vorbereitungszeit. Du fängst ein Jahr vorher an. Also es ist jetzt nicht so, dass 4 Wochen vorm Rennen musst du ein bisschen Vorbereitung, sondern du bist wirklich nicht nur mit technischen Sachen wie Visum und Anmeldung fürs Rennen und so weiter, was das Team macht, aber du musst trotzdem die ganzen Sachen machen, den ganzen bürokratischen Teil und dann natürlich Training beginnen. Weil Dakar sind 15 Tage, also 14 Tage Rennen, ein Tag Pause und du solltest, wenn es geht, so fit es irgendwie möglich ist, dort ankommen, weil die Dakar frisst jeden Tag. Du kommst am Abend heim und kannst hoffen, dass du in nicht viel schlechteren Zustand heimkommst, wie du weggefahren bist, was aber unterschiedlich sein kann. Und es ist ja so, dass man nicht immer pünktlich heimkommt. Bei der Rallye du Maroc haben wir einen Überschlag gehabt, so 4 Wochen. Kleiner Fahrfehler meinerseits. Ups. Dann sind wir gestanden, mitten in der Pampa, 2 Achsen abgerissen. Ja. Dann haben wir die 2 Achsen selber wieder draufgeschnitzt und geschaut, dass wir wieder das Auto fahrbar bekommen, was nicht einfach war, weil die Teile gefehlt haben im Auto, die haben uns das Falsche mitgegeben. Und dann sind wir irgendwie mit einer Hilfskonstruktion für vorn zum Lenken mit einem Scheinwerfer in der Nacht wieder heimgeritten. Und das waren 2 Stunden Zittern, ob wir es bis heim schaffen. Und natürlich kommst du dann irgendwann in der Nacht heim, dann müssen die Mechaniker dein Auto noch machen und am nächsten Tag sollst du wieder da war es relativ okay, also das war um 10 wieder Start, aber du sollst dann um 10 wieder fit und vollen und munteren Geistes und klaren Geistes wieder im Auto sitzen. Ja, und den Crash vom Tag davor idealerweise schon mal gelöscht haben.
Ja. Also die über 2 Wochen Dakar ist ja nicht nur körperliche brutale Herausforderung, also vor allem mental. Also du hast das ja gerade angesprochen, ihr habt mental voll gearbeitet. Hast du das am Anfang wirklich auf dem Schirm gehabt oder hast du das unterschätzt oder hast du währenddessen Sachen noch gelernt, wo du sagst, hey, das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt?
Dadurch, dass ich Romaniacs gefahren bin, die 5 Tage geht, waren mir also mehrtägige Veranstaltungen mit Volllast bekannt. Ja? Dass die Dakar das Doppelte ist, war mir auch klar. Ja? Oder mehr, das Dreifache im meisten Sinne. Und ich habe dementsprechend trainiert, wie verrückt. Ich habe geschaut, dass ich das Maximum aussuche und so gut wie möglich vorbereitet bin. Und ich glaube, ich war ganz gut drauf. Also ich war ziemlich fit. Leider ist uns am sechsten Tag die Maschine eingegangen. Das heißt, da kann ich nicht fertig gefahren. Ja, und wir sind nach sechs Tagen, habe ich beim Rennen dann zuschauen dürfen, die restliche Zeit. Also ich hätte mich sehr gefreut, herauszufinden, ob ich nicht in der zweiten Woche ganz drauflegen kann. Weil klassischerweise geht in der zweiten Woche geht jeder in die Knie. Und das war für mich immer in der Vorbereitung schon, ich habe immer auf die zweite Woche trainiert. Ich habe immer gesagt, so, und dann bocke ich aus. Die erste Woche schaue ich, dass ich mitkomme und dass ich gut irgendwie halbwegs, dass wir irgendwie im Mittelfeld oder im vorherigen Mittelfeld unterwegs sind und in der zweiten Hälfte greife ich dann voll an. Weil dann weißt du, wie es geht, das ist schon nicht mehr so aufregend, weil wenn du noch nie Dakar gefahren bist, ich meine, allein die Landschaft, wenn du hinkommst, du glaubst, du fährst in einer Mondlandschaft. Das ist so unglaublich schön auch. Also du hast so viele Eindrücke und du hast natürlich jeden Tag Vollfight. Also Vollgas. Du kämpfst gegen die Strecken mit dem Auto und gegen die anderen. Ja?
Ist das was, also jetzt auch von der Topografie her und sowas, ist das was du vorher üben konntest oder ist das komplett anders?
Ich habe auch Training gehabt in Dubai für Sand, explizit, ja, wo ich mir die Hand gebrochen habe dabei. Bin ich dann den größten Teil des Trainings nur mit einer Hand gefahren, was recht lustig war, bin aber trotzdem gefahren und es geht wunderbar mit einer Hand.
Ja.
Mit Servolenkung geht das schon. Ja. Und ich habe dann noch ein Training gehabt in Marokko, auch im Sand wiederum. Alles andere kannst du üben. Also ich sage jetzt mal Schotterstraßeln.
Ja.
Die gibt es in Ostdeutschland, haben wir große, in so einer großen Tagbaugrube haben wir trainiert zwei Tage. Da hast du alles, da hast Schotter und Wasser und Wurzeln und Erde und da schon mal die wesentlichen Untergründe. Nur Sand und wie der Sand reagiert, vor allem große Dünen. So eine große Düne, die ist schon mächtig. Also wenn du da hinkommst, da hast du schon ordentlich Respekt. Weil auf der einen Seite geht es steil rauf und auf der anderen Seite geht es steil runter. Und wenn du oben am Grat am Plätzchen machst, dann rollst du runter. Und das ist jetzt aber eher unangenehm. Und wir reden aber schon so von 300, 400 Meter hohe Dünen,
ja,
wo dann 300, 400 Meter die Fläche runtergeht und wo die nichts fängt.
Ja. Ich würde gerade sagen, wenn du einen Schmarrn machst, dann gelangen vier Überschläge nicht, gell?
Nein, das dauert länger, bis du unten bist. Ja. Und das flößt natürlich schon Respekt ein. Also du fängst dann halt mit kleine Dünen und mit dem Sand eher nur im Flachen. Und dann fährst du das erste Mal fest und dann fährst du das erste Mal frei und dann liegst du das erste Mal auf der Seite und dann, ja, so lernt man halt in erster Linie natürlich durch die Fehler, die man macht und wie man die vermeidet. Aber Dünenfahren lernst in der Düne. Also es hilft nichts. Da musst du in Sand.
Also trainieren.
Trainieren.
Was waren die härteste Situation, die du so im Motorsport jemals durchgemacht hast?
Ja, also nach diesem vierfachen Überschlag, wie ich dann ausgestiegen bin und das Auto gesehen habe und wo auf der linken Seite keine Radl mehr dran waren, die sind durch die Gegend geflogen vorher, habe ich gedacht, so, das ist jetzt aber ganz schlecht. Also ich habe eigentlich geglaubt, dass wir aus dem Rennen sind und alles fertig und du gibst innerlich auf. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du beim Rennen, du bereitest dich vor und du machst alles und dann irgendwann kommt der Cut und du bist dann draußen. Die anderen fahren noch weiter und du schaust zu und du denkst dir, Scheiße. Das ist jetzt gar nicht die Idee.
Ja.
Und es war eigentlich eher im Kopf und eher frustrierend. Ja. Körperlich habe ich nie beim Autofahren nie gröbere Schäden gehabt, beim Endurofahren natürlich. Da habe ich alles Mögliche, inklusive am Ende den hinteren Knie, aber vom Finger abgeschnitten über... Ja, Erzberg einmal runterkugelt von oben bis unten über die Steine, wo du dann danach ausschaust wie Fleckerlteppich, blau, rot, grün. Also natürlich hat sich, aber der Moment, wo du gezwungen bist aufzugeben, das finde ich, ist die unangenehmste Situation. Wenn es weh tut, ja, und du hast eine Verletzung, wenn es dich nicht komplett hinmacht, was soll es, geht schon wieder weiter. Als Therapieopfer kennt man das eh. Irgendwie baust du schon wieder auf. Ja. Musst halt ein bisschen Ruhe geben und pflegen und dann geht's schon wieder irgendwann weiter.
Ja.
Aber so aus dem Rennen rausfahren, das ist schon kacke.
Wenn eigentlich körperlich die Kapazität da ist, dass du weißt,
Es ging nicht.
Es ging nicht ganz anders.
Ja.
Ja, verstehe ich voll.
Das war bei der Dakar, da ist der ja. Hintern besser.
Glaube ich da.
Ja. Mittendrin stehen bleiben mit der Motor schon. Nicht einmal selbst verursacht, blöderweise. Aber so ist es.
Mhm.
That's racing.
Mhm. Krass. Wie haben die diese Erfahrungen auch als Unternehmer verändert? Du hast ja gesagt, gell, du hast ja quasi lange Zeit vorher die Firma weitergeführt, dann im Endeffekt verkauft, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber du hast ja jetzt nicht aufgehört, irgendwie dich mit Unternehmertum zu beschäftigen.
Bauer ist die älteste Form des Unternehmertums ja, und dementsprechend dort. Heute sehe ich das Ganze viel sportlicher. Wenn du mal das mitmachst, eben bei Lechner Racing eine Saison und feststellst, was Vorbereitung heißt, nicht nur vom Fahrer, sondern vom ganzen Team, die Logistik dahinter, alles muss klappen wie am Schnürchen, alle zusammen, Fokus, Ziel, ja, das bringt aus meiner Sicht fürs Arbeiten irrsinnig viel, weil du einfach ein klares Ziel hast und du weißt, wo du hin willst und dann natürlich dein Team dorthin bringen möchtest. Ja, also wenn du der Leader bist vom Team, ist es die erste Aufgabe, allen nochmal das Ziel klar zu machen, die Motivation dafür bereitzustellen und dann natürlich auch Tempo zu machen. Also wir machen das dann nicht normal, sondern wir machen einen auf Gas. Und jetzt schauen wir mal, wer das am schnellsten zusammenbringt und wie das am schnellsten geht. Am schnellsten jetzt in Relation zur Tätigkeit, also je nachdem. Aber Spitzenleistung zu bringen, lernst du im Sport. Mhm. Das lernst du nicht im Unternehmen.
Mhm. Ja?
Und die Analogie zwischen Sport und Unternehmung ist voll da aus meiner Sicht. Also ich habe das früher intuitiv gemacht, weil ich wollte immer, dass wir gewinnen, dass wir Marktführer werden und dass wir dementsprechend mehr verkaufen wie die anderen. Wie geht das? Was müssen wir tun? Wie können wir das anlegen? Ja, strategisch, taktisch, runterbrechen bis zum letzten Knopf. Und im Sport hast du es halt noch klarer und noch viel fokussierter.
Mhm.
Und das finde ich super spannend. Also ich habe als Mitarbeiter Sportler gehabt, das war immer ein Traum. Das war, denen hast du nie erklären müssen, dass da ein Ziel gibt und dass wir da angasen müssen. Das war schon klar. Und auch wie Sportler in einem Team sich bewegen, egal jetzt als Teamleader oder als Mitglied, ist ganz anders. Das ist viel kooperativer, viel zielorientierter. Also ich finde Analogie Sport und Unternehmen ist mega.
Du hast also schon ein paar Sachen angesprochen, aber was sind für dich so die größten Parallelen?
Planen, trainieren, also ein Ziel einmal definieren, planen und dann darauf hinarbeiten. Ja, eben nicht einfach, ja, das ist unser Ziel und das machen wir jetzt einmal und schauen mal, wie weit wir kommen und ein bisschen was geht schon und wenn wir es nicht schaffen, ist es halt auch nicht so schlimm. Nein. Wie übertreffen wir das noch einmal um 15%? Ja, was können wir tun, damit wir noch weiterkommen? Also, es ist in erster Linie der mentale Zugang.
Hm.
Das ist es.
Hm. Es ist tatsächlich, also wenn wir gerade so reden, gell, ich habe mir gerade die Frage selber gestellt, wann ihr eigentlich gelernt habt, mit Stress umzugehen, weil das ist ja nicht so, dass dir das irgendwann einmal gelernt wird. Tatsächlich diese Extremsituationen in Rennen oder diese Rückschläge, ja, die man hat, ne, wenn man dann da steht und sagt, okay, so, du hast eine Situation, wie geht's jetzt weiter? Weil das, was viele ja machen, ne, diese selbstzerstörerischen Themen, dass ich dann sage, du weiß ich nicht, ich frage mich so lang, wo da das Problem gelingt, ist klar, musst du hinterfragen, ne, warum ist die Situation da so passiert, aber wenn ich es einmal verstanden habe, dann muss ich es halt abhacken und weitermachen. Das sind so Sachen, die ich habe, also ich brutal zum Beispiel im Sport gelernt. Also das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das jetzt war, wenn ich diese Sportvergangenheit gar nicht hätte.
Ja. Also mit Stress umgehen ist ein eigenes Kapitel. Ich denke, da hat jeder seine persönlichen Stärken und Schwächen. Ja, die einen halten es mehr aus und die anderen weniger. Für mich war immer das Wichtige, ein langfristiges Ziel zu haben oder einen langfristigen Blick zu haben. Dass du mal kurzfristig eine Senke hast, ja, das passiert, ist so im Leben, kommt immer wieder vor. Auch wie wir damals Wieberg neu gebaut haben, die Produktion, war das erste halbe Jahr, waren wir kurz voraus, mhm, weil die Produktion nichts hergeben hat, wir haben keine Rechnungen stellen können, mhm, plötzlich ist das ganze Geschäft nicht mehr gegangen. Da hast du dann ordentlich Druck, weil da sind 600 Leute hängen an dem Geschäft, 600 Klar. Mitarbeiter mit jeweils Familien hinten dran. Und dann bist du der Verantwortliche, der da schauen muss, dass das Ding funktioniert. Und ja, frohen Mutes bleiben, Nerven nicht weghauen und weitermachen.
So einfach geht das.
Ja, es hilft nichts. Machen. Ja. Vom Grübeln und vom Hinterfragen wird es nicht. Ja. Fehleranalyse, eh klar, mhm, brauchen wir nicht reden. Aber sich darin zu versenken und zu suhlen, bringt gar nichts. Mhm. Nein. Beim nächsten Mal schneller machen und besser machen.
Weitergehen.
Ja. Aufstehen, weitergehen.
Mega. Es ist lustig, gell? Jeder Sportler, der da sitzt, sagt das Gleiche.
Ja.
Es macht einfach Spaß.
Ja.
Wir haben jetzt schon viel über Fokus gesprochen, über Training. Wie wichtig siehst du Regeneration? Also Sport oder jetzt auch im Unternehmertum?
Früher viel zu wenig. Also ich war der Klassiker, ich habe mir immer 3 Wochen Urlaub einplant und bin mit 1 Woche rausgekommen, weil der Chef muss da sein und muss sich darum kümmern, weil irgendeiner muss es machen. Ja. Es war aus meiner Sicht ein großer Fehler. Ich habe irgendwann einmal einen befreundeten Unternehmer kennengelernt oder mit dem geredet und der hat mir erzählt, er geht im Sommer 6 Wochen aufs Boot.
Mhm.
Da habe ich ihn angeschaut, glaube ich, wie Autobus. Gesagt, wie geht das? Wie machst du das? Ja, er hat schon seinen Computer mit und sein Telefon, aber er ist einmal 6 Wochen nicht da. Und dann habe ich mir gedacht, na, wie geht das? Das muss irgendwie gehen. Wenn der das schafft, dann muss doch das schaffbar sein. Ja? Und habe dann zum Schluss hin auch das schon besser hinbekommen. Heute sehe ich das eigentlich im Täglichen.
Mhm.
Gut schlafen, gut essen, Rhythmus einhalten, schauen, dass du deine Regenerationsphasen hast. Beim Training machst du schon, also ich mache meistens mindestens 24 Stunden, wenn nicht 48 Stunden Pause, wenn ich trainiere, dann erst wieder die im gleichen Körper die nächste Einheit. Also schauen, dass der Körper dazwischen hat, die Chance hat, das wieder alles aufzunehmen und zu verhackstücken.
Anzupassen, ja.
Und grundsätzlich darauf schauen, dass man, ich finde, das ist mehr ein mentales Thema, ja, dass man im Kopf halt ruhig bleiben kann.
Mhm.
Ja. Natürlich gibt es Phasen, wo es stressig ist. Ja. Es ist auch mal viel los. Also Stress muss jetzt nicht immer ungelöstes Problem sein.
Mhm.
Hier hat es einfach viel zum Tun.
Ja.
Und du hast 3 Sachen, die du gleichzeitig machen sollst, damit du fertig wirst. Aber da muss man halt dann priorisieren und überlegen, wie es geht und schauen, dass man halt alles irgendwie unter den Hut kriegt, was immer blöd ist. Besser ist, man legt es ein bisschen schlauer an und teilt sich die Arbeit vorher ein. Ja. Aber heute sehe ich Regeneration als ganz, ganz wichtigen Teil.
Mhm.
Kommt ja auch mit dem Alter.
Ja, oder mit der Intensität der Watschen.
Ja,
aber das ist ein unglaublich spannendes Thema, gell? Weil dieses Thema Ruhe oder Regeneration, das, ich finde gerade im Unternehmertum wird es immer noch viel zu wenig, immer noch viel zu wenig der Fokus drauf, weil es doch einfach einen wahnsinnigen Unterschied macht, vor allem in der langfristigen Gesundheit.
Ja, früher, also in den 90ern, haben wir noch geschimpft über Work-Life-Balance.
Ja, ja, man kann es ja anders nennen.
Was das für ein Schmarrn ist, man kann es wie auch immer man das nennt. Aber ich denke, heute ist das Gott sei Dank selbstverständlich.
Mhm.
Ja. Und als Unternehmer gehört ja nicht nur deine persönliche Leistung und Leistungsfähigkeit und Körper und Geist, sondern Family.
Mhm.
Ja. Und Zeit für die Family und Zeit für einen selber. Ja. Und das ist Zeit. Und die muss man sich einfach rausschneiden.
Ja.
Wenn man das nicht tut, passiert es nicht.
Mhm.
Also von allein, es gibt dann niemand die Zeit. Und natürlich wächst man auf, oder ich als Unternehmer aufgewachsen im Unternehmerhaushalt, mit, ja, hackeln ist einmal angesagt. Nichts anderes. Ja? Und bevor irgendwas anderes passiert, arbeiten wir mal.
Mhm.
Ja? Und da muss man aufpassen, dass man nicht in die Falle tappt, dass man glaubt, dass man nur mit der Arbeit alles da reißt. es braucht auch, und da sind auch Reisen wieder natürlich super, weil die räumliche Distanz noch einmal hilft, ja, wo du dein, vor deinem geistigen Auge oder vor, in deinem Geist einfach mehr Luft hast. Und wenn du mal anders drauf schaust und dir denkst, naja, jetzt, wo es ein bisschen weiter weg ist, schaut es eigentlich gar nicht mehr so schlimm aus. Eigentlich war es so und so ganz leicht aufzulösen. Ja. Aber also das ist aus meiner Sicht absolut wichtig und notwendig. Ja. Und sich die Arbeit so einzuteilen und so diszipliniert auch in dieser Zeit die Arbeit zu machen, ja, das, vor solchen Leuten habe ich immer den Hut gezogen. Ich habe einen Mitarbeiter gehabt, der hat wirklich um 16 Uhr seinen aufgeschreibten Schreibtisch verlassen. Und der war nicht faul. Der war mega. Der hat richtig viel Leistung gebracht. 16 Uhr ist der heimgegangen. Hat jeder gewusst, war es in Ordnung, ist er zur Family und hat seine Dinge gemacht. Ich habe das nie zusammengebracht. Ich habe das immer bewundert. Also in die Richtung mich zu entwickeln, war immer mein Dogma.
Hat er da aber jetzt generell das Reisen mehr das aufzeugt oder der Sport?
Der Sport. Ja. Sport ist da nach einer Verletzung, was willst du machen? Ja. Und wieder aufbauen und du willst wieder aufs Moped oder du willst wieder ins Auto rein. Okay, ja dann, was machen wir jetzt? Therapie, trainieren, essen, Ruhe, Erholungsphasen. Und dann schauen, dass du halt langsam wieder ins Training kommst, langsam wieder die Belastung auffahren, dann hast du wieder die Freiheit, weil es wieder geht und dann geht es wieder weiter.
Das ist total cool, dass du das gerade ansprichst. Wir arbeiten ja ganz früh auch mit wirklichen High-Performern, gell? Also jetzt auch im Unternehmertum. Und du merkst sofort, wer mal körperlich ein Thema gehabt hat. Weil dieses Verständnis dafür, dass das System Zeit braucht, um sich anzupassen, dass nicht alles von heute auf morgen geht, dass du nicht eine Lebensumstellung
und dann ist wieder alles in Ordnung.
Genau, oder dass du so eine nachhaltige Umstellung, Energiebereitstellung und so weiter nicht von heute auf morgen hinkriegst. Das wissen meistens die Leute, die sowas schon durchgegangen sind. Oft auch eben im sportlichen Kontext. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Wenn wir Leute zum Beispiel haben, die so eine Einschläge in Anführungsstrichen noch nicht gehabt haben, haben es zwar oft natürlich in anderer Richtung gehabt, gell, aber jetzt so mit dem körperlichen System. Das ist unglaublich spannend, weil das Verständnis zu entwickeln, dass es Zeit braucht, dass man manche Dinge ja vielleicht langsam angehen muss, dass man dem System wirklich diese Zeit geben muss, um sich zu entwickeln, um sich anzupassen, ne, dass man dann erst den nächsten Reiz einsetzt. Das ist unglaublich spannend.
Man lernt als Sportler, wenn du früher wieder anfängst, schneidest du dich gleich wieder her. Ja. Bist meistens noch schlechter dran wie vorher. Du musst noch länger warten.
Ja, genau.
Dann lieber gleich zuerst gescheit warten und dem Körper Chance geben auf Heilung. Ja. Und dann halt angehen wieder.
Ja. Du hast du irgendwie mal Phasen gehabt, wo du gesagt hast, oder wo der Körper oder der Kopf gesagt hat, so Späti, jetzt let's langs mal her auf mit dem Scheiß. Ja,
also eigentlich war das einer der Gründe, warum ich die Firma verkauft habe. Weil ich viel zu wenig Zeit, also ich habe kaum noch Sport gemacht. Das war die Phase, wo mein Knie zerstört war. Ich habe keinen aktiven Sport mehr gemacht und bin viel gereist, war zweimal die Woche im Flieger, war selten daheim und habe zugenommen, habe so fast 100 Kilo gehabt.
Du? Und,
ja.
Ja, ja. Aber viel passiert seitdem.
Ja, in Ruhe. Und schlecht ausgeschaut und nicht leistungsfähig. Und dann ist einer dahergekommen und hat mich gefragt, ob ich die Firma verkaufen will. Und ich habe mir gedacht, und da habe ich gerade Russland, haben wir gerade übernommen gehabt als Markt. War ein mega Projekt, riesenintensiv, wirklich voll Last. Also jeden Tag bis Mitternacht verhandeln im Flieger. Am nächsten Tag in der Früh geht es weiter beim nächsten. Und so ist es durchgegangen. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich so weitermache, bin ich bald hin. Also lang schaffe ich das so nicht mehr. Und wenn ich mich im Spiegel geschaut habe, habe ich mich gar nicht mehr. Also gut ausgeschaut habe ich nicht. Und seitdem habe ich auch sehr viel mehr getan für meinen Körper und auch für meinen Geist, ja, weil ich einfach mehr Zeit gehabt habe. Aber das war eine Phase, wo ich wirklich schlecht drauf war.
Bist du glücklich mit der Entscheidung, dass du die Firma verkauft hast?
Jein, da können ein paar andere Dinge auch dazu, nämlich die Family. Ich habe die Firma eigentlich verkauft, um meine Familie zu retten, mit dem Effekt, dass ich dann auch geschieden war. Also war es gescheiter gewesen, ich hätte die Firma behalten und ich hätte mich nur scheiden lassen.
Im Nachhinein, das war eine Gescheidung.
Naja, na, also die Entscheidung, die Firma zu verkaufen, hat mein Leben maßgeblich verändert. Im Sinne von, ich habe zum ersten Mal Zeit gehabt für mich persönlich, wirklich für mich, was ich so gar nicht kennt habe. Und die Freiheit zu haben, zum Rennen zu fahren, Donnerstag bis Samstag auf der Rennstrecke zu sein, das war für mich vollkommen unbekannt. Früher bin ich Rennen gefahren nebenbei und es gingen nur die Rennen, die am Wochenende oder am Feiertag waren, weil sonst habe ich ja keine Zeit gehabt. Ich meine, einen Tag habe ich mir schon mal runtergeschnitten, aber viel mehr nicht. Und dann war ich fast eine Woche an der Rennstrecke und habe nichts anderes gemacht. Habe mich nur auf das konzentriert, habe nur auf mich geschaut, auf mein Essen, auf meinen Körper, auf meinen Geist. Und das war mega. Und diese Phase hat mir für mich im Leben irrsinnig viel gebracht. Ich habe viel gelernt, also nicht nur jetzt Motorsport und Körper, sondern grundsätzlich wieder offener geworden für vieles und habe mir viel Sachen angeschaut, viel mehr mich auch geistig wieder bewegt. Ja? Also das war schon, insofern würde ich es wieder tun. Weil so wie ich heute hier sitze, das war nicht gegangen. Man war immer nur im Radl.
Krass, gell. Was darfst du junger Unternehmer raten, zum Beispiel, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist? Weil oft ist es so, ich glaube, wenn du in der Situation, dass du vielleicht nicht aus Angst raus handelst oder aus Ego oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, hast du einen Tipp, das sagst du schon her, wenn du gerade in dem Radl hängst, dass die kaputt werkelst, wird sauer und auf der anderen Seite hast du überhaupt keine Zeit für dich selber und du merkst, es geht irgendwie gesundheitlich auch gegen die Wand, wird es eng.
Naja, das Wichtigste sind Mitarbeiter, die einem die Last abnehmen und natürlich muss man auch darauf vertrauen, dass die das können. Ja. Ich habe mir mal ein Jahr zurückgezogen und habe nur mein Management arbeiten lassen. Das war der erste Versuch, wo ich mir ein bisschen Luft gesucht habe, was vollkommen in die Hosen gegangen ist. Danach habe ich alle ausgekaut und habe es wieder selber gemacht. heute würde ich trotzdem wieder dort beginnen, nämlich ein Team aufbauen, das gut funktioniert, wo die Arbeitsverteilung klar ist und wo auch klar ist, dass der Chef nicht alles machen muss. Vielleicht kann es, das ist ja dann eh schon außergewöhnlich, weil wer kann schon alle Jobs in einer Firma? Ich habe Job Rotation gemacht in allen Varianten, also ich habe alles kennen. Ja. Natürlich auch immer alles besser gewusst, natürlich, wenn du das schon mal gemacht hast, erklärst du dem anderen, wie es geht, ja. Was jetzt nicht immer ideal ist für das Thema Führung. Also ich würde jedem empfehlen, sehr auf eine gute Führungsstruktur zu schauen, klein, wenig und wirklich ein gutes Team, auch menschlich. Also das sollte so sein wie im Sport, wo du ein Team bist und wo du zusammenhältst und wo du jeden Sieg feierst und jede Niederlage gemeinsam beheulst und wo du gemeinsam weitergehst, gemeinsam Ziele erreichst und das braucht natürlich auch die richtigen Menschen dazu, ja, die einem, sage ich jetzt mal, zu Gesichte stehen, wie es so schön heißt, und die halt das auch wollen und können. Und das, finde ich, ist das Allerwichtigste in einem Unternehmen, um als Unternehmen sich die Luft zu schaffen, reisen zu können, was gut ist, auch einmal andere Mitbewerber zu besuchen oder neue Kunden zu besuchen oder auch alte Kunden zu besuchen. Es gibt immer einen Grund zum Reisen. Ja. Auf jeden Fall das so gestalten, dass man für sich selbst Zeit hat. Und der Traum, also das Ideal aus meiner Sicht ist, wenn du ein schönes Hobby hast, sportlich idealerweise, ja, wo du dich körperlich bewegst, wo du deine persönlichen Erfolge hast oder Misserfolge, macht ja nichts, ja, dann eine gut funktionierende Familienstruktur, ja, für die braucht man auch Zeit, ja, und dann noch die Zeit fürs Unternehmen, wo man hoffentlich systematisch, strategisch, taktisch die richtigen Sachen macht. Ja.
Ich finde gerade zwei Punkte, die mir gerade ganz intensiv in den Kopf gekommen. Das eine, was du gesagt hast, auch Zeit für Struktur und so weiter und so fort. Es ist ja das Spannende, ist ja, dass dir da oft oder für kreative Lösungen oder sowas, dass dir da ja oft die besten Gedanken kommen, wenn du mal nichts zum Tor hast. Oder wenn du irgendwo bist, wo du dich einmal verlieren kannst, in gewisser Art und Weise.
Ja.
Das finde ich schon ganz spannend. Und das andere, ich habe gestern ein Telefonat gehabt mit einem guten Spätzl. Im Endeffekt, der kauft gerade eine Firma und muss aber Geschäftsführerposition neu besetzen. Die lassen sich gerade unglaublich viel Zeit, weil er sagt, Markus, ich habe keine Lust, ich habe den Fehler einmal gemacht, dass ich eine Stelle zu schnell besetzt habe und habe nicht gescheit drauf geschaut. Genau, und nach einem Jahr lang war es ihm zu viel.
Ja.
Und dann hat es keine Beziehung gegeben und sonst irgendwas. Genau, und dann hat er sich geschlichen.
Mhm.
Ich meine, das konnte natürlich irgendwie, ich meine, du konntest ja nie alle Umstände passieren. Kontrollieren, aber
ja. Kann alles von außen kommen.
Ja.
Aber trotzdem.
Ja, unglaublich spannend.
Also Besetzung, also die richtigen Menschen zu finden, ist 99% Arbeit. Weil wenn es mit die richtigen rennst, da brauchst du gar nicht viel reden. Da schaust du dir mal an, weißt ganz genau und es geht schon weiter. Und also das habe ich auch, das haben wir als, oder ich als Unternehmen, oder wir als Unternehmen genutzt, wir waren eben kein Konzern.
Mhm.
Und ich habe das auch immer betont, dass wir kein Konzern sind, sondern eine Firma, weil wir kurze Wege haben und schnell entscheiden können.
Mhm. Und das bei 600 Leuten?
Ja.
Ja, das ist schon, ja.
Und deswegen waren wir so gut.
Mhm.
Ja. Wir waren einfach schneller.
Mhm. Ja, das ist auch notwendig, ja. Im Unternehmertum.
Ja. Ja, schneller sein ist nicht nur auf der Rennstrecke wichtig.
Ja.
Auch am Weg zum Kunden.
Mhm.
Wenn du immer pünktlich und schnell lieferst, bist du bei deinem Kunden schon mal gut angeschrieben. Speziell in der Lebensmittelindustrie, wo es schon mal knapp werden kann, wenn mal was ausgeht, dann musst du schnell her, weil sonst steht der.
Also kann bei dir sind quasi laut Rennfahrer Lastwagen gefahren.
Nein, wir haben keine eigenen LKWs gehabt, das hat die Spedition gemacht. Aber im Team habe ich Sportler sehr geschätzt.
Sehr gut. Du, ich würde gerne noch ein bisschen mehr auf das Thema Ernährung und Energie reingehen, weil das ist ja doch was dir echt unter die Fingernägel brennt, gell, wo es da aufgehst drin. Wie wichtig war dir allein der Ernährung jetzt halt in diesem extremen Motorsport?
Also, ich habe ja nicht unbedingt die besten Startpositionen gehabt als Sesselpupper vom Dienst. Also, ich bin ja Manager gewesen, bin die meiste Zeit gesessen. Während die anderen trainieren waren, bin ich irgendwo in einem Meeting gesessen oder in einem Flieger. Also habe ich mir gedacht, muss ich schauen, dass ich übers Essen kompensiere, weil das war mein Zugang und das war meine Möglichkeit. Und habe halt geschaut, dass ich übers Essen meinen Körper mal richtig anfütter, unter Anführungszeichen, also dass Energie vorhanden ist, hoffentlich in der richtigen Form. Und dann natürlich für die Rennen, ich habe sie schon erzählt, habe ich mir tatsächlich Lebensmittel für meinen Zweck zusammengebaut. Also Essen und Schlafen ist die Mega-Voraussetzung als Vorbereitung fürs Rennen. Und für die Romaniacs, die fünf Tage da, du hast fünf Tage Mittag mal nichts kriegst. Und zum Frühstück hoffentlich was, wenn's nicht die Startzeit um 5 Uhr davor hast. Da haben wir mit Hilfe der chinesischen Medizin etwas zusammengebaut, was einfach speziell war für Lunge, Augen und Hirn, weil das war das, Körper habe ich trainiert gehabt, aber dass die Lunge gut funktioniert, dass die Sauerstoffversorgung funktioniert, dass die Augen gut versorgt sind, weil du bist ja beim Endurofahren sehr abhängig von der Linie, also jeder Zentimeter, den du daneben setzt, kann blöd sein, ja, das heißt, du musst extrem genau schauen und du fährst ja zum Teil mit 180 Puls durch die Gegend, also du bist ja eher eigentlich am Überkochen schon, ja. Und dementsprechend habe ich mal geschaut, dass ich durchs Essen die wesentlichen Themen pushe. Und das hat mir jetzt nicht geholfen. Also, wir haben einmal am Erzberg gekocht für das KTM-Team. Da ist der Cyril Depreno gefahren als Feinkostfranzose, der sich irrsinnig bedankt hat, dass er zum ersten Mal was Gutes zum Essen gekriegt hat. Weil die haben vorher nur Pizza und Toast und Schweinsbraten und so Zeug gegessen.
Das ist ein abartiges Problem im Motorsport. Das ist unfassbar.
Grundsätzlich. Also, ich staune immer wieder, wie wenig Sportler sich mit Essen auseinandersetzen. Und die fahren dann zur Tankstelle und kaufen sie dort irgendwas und hauen sie das rein. Ja? Geht eh. Und als Sportler vertragst du eh viel, weil du das eh verbrennst. Aber ideal ist was anderes.
Ja, aber du hast das gerade gesagt, gell, wenn ich, gerade wenn ich es als Berufssportler mache, oder wenn es um Zehntel geht, wenn es um ein paar Sekunden geht.
Regenerationsfähigkeit auch.
Auch, alles. Genau. Wenn du jetzt sagst, du, eben, das ist ja, wenn ich mittlerweile auf so ein Ironman-Rennen schaue, keine Ahnung, da sind teilweise die Top 10 innerhalb von 5 Minuten auf einer Renndauer von 7,5 Stunden. So, jetzt weißt du, was 1% Leistungseinfall zur Folge hat und das kannst du nicht leisten, dass in den Wochen vor dem Rennen an der Ernährung irgendwas falsch läuft. Ne, das, wenn ich mir vorstelle, eben du hast 15 Tage Rallye Dakar, du musst high-end fokussiert sein, du musst körperlich da sein, beim Motorradfahren natürlich noch viel krasser wie im Auto, aber das fängt ja schon an, wenn ich mir die GT-Rennen anschaue. Gell? Ich bin da eben beim Freddy mal eingeladen gewesen und dann schaust du mal so ein bisschen durch die Boxengasse und dann schaust du, wie essen sie Mittag, was machen sie, was trinken sie und so weiter. Und da war es wirklich warm. Gell? Und da bin ja testweise beim Freddy mitgefahren, da habe ich das erste Mal gespürt, wie warm das in so einem Auto ist. Für 4 Runden.
GT geht noch.
Ich denke mal.
Fahr mal Rallycross.
Ja.
60 Grad im Auto, Minimum.
Ja, ja.
Und du sitzt neben einem Tank und du sitzt wieder auf dem Schleifstein.
Ja, ja.
Und eine Hitze hast, dass, also Gott sei Dank dauern die Rennen nicht so lange.
Ja, ja.
Das ist so brutal.
Ja, ja, aber das kann sich jeder, der Lust hat, der kann einmal bei 60 Grad in den Zauner gehen und Radl fahren.
Ja.
Dann weißt du, was Leistung los ist.
Bringen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Und schnell.
Ja, ja. Ja. Und deswegen, ich finde es immer unglaublich spannend, dass dieses Wissen teilweise oder, also vielleicht ist ja nicht nur das Wissen, aber auch die Achtsamkeit oder das Bewusstsein für dieses Thema oft noch gar nicht da ist.
Ja.
Weil da liegt so viel PS auf der Straße.
Und selbst bei Spitzensportlern.
Ja, ja.
Also
ja.
Bei wirklich Profisportlern, die nichts anderes machen,
ja.
Bin ich oft wirklich verwundert, was die sich reinhauen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Also wie das gehen soll. Oder ich denke mir immer, wie mehr leistungsfähig wäre der oder die, wenn die das richtig essen.
Mhm.
Ja, das ist ja gleich mal ganz was anderes.
Ja.
Auch wie es die wohlfühlst dabei.
Klar.
Die ganze Versorgung. Ja. Auch Wasserhaushalt etc., wenn es heiß ist und so.
Mhm. Ja. Ja, unbedingt.
Ja.
Wie hast denn du dir das, also ich meine, dass du Bewusstsein gehabt hast, gerade für Gewürz und Kräuter, das weißt du, allein da wird irgendwann einmal das Thema TCM sowieso auf die zukommen sein, also da wirst du irgendwann einmal damit beschäftigen müssen, wenn du dem Thema Gewürze und Kräuter unterwegs bist. Schätze ich jetzt, oder?
Ja, es hat nichts anderes gegeben. Also ich habe damals die Gastrosophie mitgegründet, das Institut an der Uni Salzburg, wo es nur ums Essen geht, sage ich immer. Und wir haben festgestellt, dass es keine traditionelle europäische Diätetik mehr gibt.
Mhm.
Und ich habe immer gesucht nach Systemen, systematischer Ansatz.
Mhm.
Ja, weil warum mache ich einen Schweinsbraten mit Knoblauch und mit Sauerkraut und Kümmel und Kartoffeln dazu? Das ist eine perfekte Einheit.
Mhm.
Die passt wunderbar zusammen. Den Knoblauch brauche ich wegen einem Schwein. Ja, den Kümmel brauche ich fürs Kraut, damit es nicht so blöd. Und dann brauche ich noch ein paar Kohlehydrate dazu.
Mhm.
Und dann habe ich eigentlich das perfekte Gericht. Wenn du jetzt dir anschaust, wie man Essen aufbaut, oder wie, dann steckt dahinter das System.
Mhm.
Und bei uns waren die Systeme nicht mehr zu finden. Und so bin ich ausgewichen in die chinesische Medizin, wo es dokumentiert ist. Da streiten sich auch die Geister darüber, ob das jetzt der Mao Zedong war oder nicht. Ja, und ob das jetzt politisch beeinflusst war oder nicht. Aber es ist zumindest ein funktionierendes System. Gleiches in Ayurveda.
Mhm.
Und wir haben dann später begonnen, die traditionelle europäische Diätetik wieder auszugraben.
Mhm.
Also ja, ein wissenschaftliches Thema inzwischen. Wo es einfach darum geht, sich die historischen Entwicklungen anzuschauen. Und das ist höchst spannend, wie sich unser Essen entwickelt, wo das herkommt, wie die Ströme sind, dass die Pizza eigentlich von den Turkmenen ist und über den Marco Polo gekommen ist. Und grundsätzlich die Turkmenen uns sehr viel beeinflusst haben beim Essen. Genauso, also das ist endlos, das Thema.
Ja. Ja.
Aber eben, wie kann ich systematisch kochen, um damit systematisch dem Körper zu dienen?
Mhm.
Ja, das war die Grundfrage am Anfang. Und da war halt die chinesische Medizin die erste leicht greifbare Variante.
Mhm. Ja, unglaublich spannend. Na, hast du hingeguckt damals und hast gesagt, du, schau, jetzt schau ich, was hilft der Lunge, was hilft die Augen? Und dann hast du gesagt, jetzt mache ich selber mal so Energy Balls.
Ja, nein, selber habe ich es nicht gemacht. Also ich habe mich eher auf Spezialisten verlassen.
Ja.
Ich habe mir ein bisschen ein Netzwerk aufgebaut. Wir haben eine Frau Doktor gehabt, die europäische und chinesische Medizin studiert hat und sich aufs Essen spezialisiert hat. Und auch relativ gut war mit der Diagnose. Ah, vorher überhaupt nur eine Salzburger Ärztin gehabt, die nach chinesischer Medizin diagnostiziert hat. Mhm. Das war, glaube ich, der Einstieg. Und mit den Herrschaften, dann habe ich noch mehrere gehabt, und mit denen habe ich die Rezepte entwickelt. Mhm. Ja, mit denen haben wir mal begonnen, einfach uns hinzusetzen und sagen, was soll denn eigentlich drinnen sein? Und dann bin ich mit den Lebensmitteltechnologen gesessen und habe geschaut, wie man aus dem was Essbares macht, was neuartig schmeckt und gut ausschaut.
Ja gut, das ist dann auch ein bisschen...
War eine Herausforderung. Ich hatte ja mit Herrn Hees Haare, ich weiß nicht, was du tun sollst in einem Rezept. Sehr lustiger Pilz.
Ja. Wie hast du das dann jetzt, was mich schon interessiert, wenn du das jetzt wirklich für längere, jetzt auch für die Dakar oder so weiter geplant hast, war das dann auch für die, wie hast du das haltbar gehalten oder war das so haltbar, dass du gesagt hast, das für ein paar, ein, zwei Wochen halt das locker oder?
Also das für die Romanix, die Würstel, die haben locker Wochen gehalten, die halten dann zwei Wochen. Das waren tatsächlich kleine Würstel. Mhm. Also nichts von der Form, jetzt gesagt hast, das ist ein Mini-Frankfurter, hätte jeder gesagt, ja. Also war die einfachste Variante, das zu produzieren. Und bei der Dakar habe ich es dann anders gemacht. Ich habe mir mein Esssystem. Ja. Mhm. Ich weiß, dass ich Kohlenhydrate brauche in der Früh, damit ich mal in die Gang komme. Genauso wie ein Kaffee, mal was Warmes. Mhm. Koffeinfrei inzwischen.
Mhm. Wobei das Koffein dann im Rennen auch nicht schaut, ab und zu vielleicht.
Ja, ich hab Koffeintabletten dabei gehabt.
Da hilft die Koffeintabletten besser als der Kaffee.
Die Koffeintabletten waren recht willkommen und sehr, sehr hilfreich.
Ja, das glaube ich
doch. Sehr wirksam auch. Und die kann man auch super timen. Ja. Aber ich habe mir immer mein eigenes Frühstück gemacht. Mhm. Dann habe ich Riegel gehabt, mit denen ich gut funktioniert habe. Das habe ich alles vorher, ein Jahr lang vorher austestet gehabt. Und zum Abendessen bist du dann halt ins Camp gekommen und im Biwak und hast geschaut, was du kriegst. Mhm. Da ist halt immer die Frage, mit wem du fährst. Mein Team, bei dem ich ursprünglich unterschrieben habe, hat mir versprochen, sie bringen einen Michelin-Koch, der dann kocht. Ja, mit Michelin hat er was zum tun gehabt, das war nämlich der LKW-Fahrer dann, der dann gekocht hat.
Der hat so geheißen, oder?
Der hat Michelin-Reifen auf die Radung und unten auf der Achsel gehabt. Aber vom Kochen hat er, also Kochen war jetzt nicht sein, ich glaube, hoffentlich konnte er fahren besser wie kochen. Und das Highlight war, was war das? Ein Grillhändl mit Pommes frites.
Oh je.
Also, und da habe ich dann, da war ich dann nochmal kurz sauer.
Kann ich mir vorstellen.
Gott sei Dank hat es im Biwak mehrere Möglichkeiten gegeben, sich zu verpflegen. Dann bin ich halt ins Hauptzelt umgegangen und habe geschaut, ob es dort irgendwas Essbares gibt. Ich bin ein Gluten, also ich versuche Gluten zu vermeiden, also klassisch Standardweizen kommt man nicht in den Mund. Bio geht, aber Standard auf keinen Fall. Und dann habe ich mal zusammen die Sachen woanders zusammengesucht. Ja. Aber Frühstück war immer Polenta, Ei, Klassiker, sowas. Hier und da mal was siehst du dazu? Ein bisschen irgendwas mit Marmelade. Für schnell, je nachdem, wann es Rennen angefangen hat. Normalerweise hast du noch Liaison, das heißt, du fährst erst vom Biwak einmal zum Start eine Stunde. Ja, und dann geht das Rennen erst los. Das heißt, vor dem Start dann nur mal kurz aufgeladen. Habe meine Riegel gehabt, die super funktioniert haben. Die wunderbar vertragt, da waren drei Riegel, waren für mich fast eine Hauptmahlzeit. So vom Energiewert her. Und natürlich trinken, passend, nicht zu viel, nicht zu wenig, weil bisseln gehen ist nicht. Du kannst den Sitz bisseln, das war's.
Kenne ich irgendwo her
aus der Triathlon-Zeit. Ist jetzt nicht sexy, lasst mal lieber aus, also braucht man nicht unbedingt. Also richtig trinken, richtig essen, gutes Timing und so hat es wunderbar bei der Dakar funktioniert.
Ja, das ist, ich finde das immer, also wenn man sich damit auseinandersetzt, dann ist es gar nicht mehr so komplex, gell? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich viele Leute die Frage stellen, gell? Wie kriege ich das hin? Und weil du musst ja mit jedem Sportler anders umgehen. Also es gibt ein Beispiel, wenn ich jetzt mit einem, der jetzt 15 oder 14 Tage Dakar fährt, dasselbe machen würde, wie einem, der Ironman macht, und dann kann er wahrscheinlich noch am dritten Tag nicht mehr aufs Klo gehen. So, ja. Mit dem ganzen Carboloading und was, wir haben das letzte Mal drüber geredet, weil ich einen Klienten da gehabt habe, und dann habe ich gesagt, ja Markus, aber wie hast denn du das gemacht, wenn du so einen Ironman, was hast denn du gegessen? Sag ich, gegessen gar nichts. Ich habe noch gefrühstückt, aber dann habe ich alles flüssig gemacht. Okay. Also nur flüssige Zufuhren. Ja. Wir haben ja 130 bis 140 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde eingeballert über die ganze Zeit. Was, du hast ja über ein Kilo Zucker gefressen. Sag ich, ja, wenn du das so sagen möchtest, ja, dann war es ja so.
Und was hast du genommen? Die Quetschpackel.
Nein, nur beim Laufen. Ich habe dann wirklich beim Radlfahren wie alles flüssig in der Flasche gehabt. Also das heißt, du musst dir vorstellen, für die ganze Ironman-Distanz, also du kannst ja so von 4 bis 4,5 Stunden je nach Strecke für die 180 Kilometer, habe ich 2 Radlflaschen gehabt mit Kohlehydrate. Das heißt, eine für die erste Stunde 0,5 Liter, die war immer in Ordnung. Ja. Die zweite, das waren 0,75 Flaschen und die für den ganzen Rest vom Rennen. Das heißt, ich habe erst einmal wirklich in der Früh vor dem Ironman, gell, haust da deine 130, 140 Gramm pro Stunde eine. Das heißt, gell, du bist bis knapp unterm Deckel voll mit Pulver. Dann schützt die ersten paar Milliliter Wasser rein, dann schüttelst. Dann hast du wieder ein bisschen mehr Platz. Genau. Und so habe ich das relativ simpel auf dem Radl beieinander gehabt.
Und was hast du genommen? Maltodextrin oder was?
Ah ja, unterschiedlich. Also ich bin mit einer Firma mit Ministry unterwegs gewesen die letzten Jahre. Die haben da super Mischverhältnisse, super natürliche Produkte. Das ist mega gut. Also mir hat das wahnsinnig gut taugt. Aber halt wirklich hauptsächlich einfach kurzkettige Zucker, gell? Und dann halt über den ganzen Tag flüssig. Und,
was geht?
Was geht? Ja. Also schon mit Sinn und Verstand, ne? Bei Hitze anders als bei Kälte und so weiter. Ne? Dann auch mit Salz natürlich gearbeitet und wenn es ist mit Koffein und so weiter. Beim Laufen dann über Gels. Aber das ist, ich weiß nicht, das kannst du natürlich jetzt mit jemand, der das 14 Tage lang macht und 14 Tage lang Leistung bringen muss, ne, mit dem musst du das anders machen, als mit, wenn du es einen Tag lang machst.
Du hast ja in der Vorbereitungsphase, du musst ja die ganzen Phasen mit einbeziehen, wo du jetzt mal gerade wieder stehst und gerade nicht aktiv bist, dann geht es wieder voll los, dann stehst du wieder. Ja. Und ich denke, das ist aber sehr Persönliches. Also ich für mich sage, ich habe mein Ding gefunden. Also ich funktioniere super mit Polenta, das ist mir das Allerliebste, der geht in Breiform oder fest, ja, beides möglich. Und mit dem als Start in den Tag ist bei mir schon mal sehr viel geholfen.
Ja.
Da hat, also Polenta halt schon mal sicher bis 2, 3 am Nachmittag. Mhm. Ja. Und dann eben nur nachwerfen die Riegel, das waren die Zampas mit dem nepalesischen Zampa eben, mit diesem Mehl. Das ist super vertragen und das auch, sag ich jetzt mal, von kurz zu langkettig eine gute Balance war. Und dann halt noch zum Trinken dazu im Rucksack hinten drinnen, 2 Rucksäcke, 2x4 Liter.
Ja gut.
Dann. Ja, je nachdem, du musst den aufbrauchen, aber ohne ist, also wenn du leer bist, ist blöd. Ja. Du hast dann Durst, bist trocken und hast nichts mehr zum Trinken.
Ja, das vor allem bist du nicht mehr konzentriert irgendwann. Gell?
Ja, ist da trocknet halt aus.
Ja.
Und dann eben, also 8 Liter einmal intensive Isoflüssigkeit. Relativ, so war das jetzt ja kurz oder lange? Eher lange, glaube ich. Habe ich nicht mehr so genau im Kopf. Und einmal Wasser. Mhm. Schlichtes Wasser. Mhm. Beim Erzberg bin ich gefahren mit Birnensaft, Wasser und einer Mischung aus der chinesischen Medizin. Mhm. Hat auch funktioniert. Ja. Mhm. Also. Aber du musst halt jeder seins finden, was einem schmeckt, was man leicht runterkriegt, was einem gut tut. Deswegen auch die Vorbereitungsphase von einem Jahr, da kannst du alles austesten.
Mhm. Ja, das ist unglaublich.
Du gehst in die Last und schaust mal, wie der Körper dann reagiert mit dem im Bauch.
Train your gut.
Ja. Und ein Gefühl für den Bauch entwickeln. Ja. Wie geht's meinem Bauch? Mhm. Ja. Bei mir ist Verdauung extrem wichtig. Mhm. Ja. Ich kann nicht fahren, wenn ich nicht kacken war. Entschuldigung.
Ja. Nein, ist wie also, ich kenne das. Mir geht, also das ist halt nur so, wenn ich habe das öfter mal, wenn wir reisen zum Beispiel. Ja, und du kannst jetzt Marie fragen, die allerschlechteste Laune habe, wenn ich in der Früh nicht aufs Klo hab gehen können oder wenn ich nichts zum Essen kriege nach einer gewissen Zeit. Ja, genau. Also außer ich weiß, dass ich jetzt seit Fasten dann...
Scheint zu sein.
Ja, wahrscheinlich. Das kann durchaus sein.
Also darum baue ich in der vor einen Kaffee. Mhm. Ja, damit mein System einmal startet. Und ich stehe lieber eine Stunde früher auf, damit ich auch keinen Stress habe in der Früh. Und dann geht alles dahin.
Sau gut. Du, jetzt ist ja das Motorsportthema nicht mehr ganz so präsent wie früher. Wie fühlst du dich aktuell? Wenn du sagst, ey, ich möchte mich richtig lebendig fühlen, braucht es da noch Adrenalin oder ist das mittlerweile anders?
Also ich habe wieder angefangen zum Trailfahren, nachdem ich nicht mehr im Auto sitze, ist jetzt das Verletzungsrisiko wurscht. und ich fahre wieder Moped. Und mein Enduro steht halb zusammengebaut in der Garage. Die wird als nächstes dann irgendwann einmal fertig. Und ich fahre wieder Moped, weil es mir einfach irrsinnig Spaß macht. Ja? Also das, nur dazu wohne ich in einer Gegend, mein Nachbar ist Trailfahrer, meine anderen Nachbarn sind Trailfahrer, wir sind ein Haufen lustiger Typen, die die geistige Audi haben miteinander.
Ja, schön.
Und einmal 2 Stunden schwitzen gehen im Wald. Ja? Danach sind wir eh meistens durch. Adrenalin in dem Sinn, ja, ein bisschen geht's mir ab. Also so die Situation, wo du hinter einem nachfährst und lauerst zum Überholen und alles gibst und beim Ausfahren musst du schauen, dass du nicht einen Start triffst und sauber fahren und schauen, dass du vorbeikommst und eine gute Linie und dann einen kleinen Schwung mitnehmen. Also diese Extremvariante fehlt mir ein bisschen. Ja, also das Rennen fahren geht mir schon ein bisschen ab. Ja, das ist aber wahrscheinlich in mir. Also es ist jetzt, ist auch nicht so schlimm. Ja, ich mache dafür Yoga, was super ist. Ja, ich fange jetzt wieder an zum Trainieren. Schaue wieder, dass ich meine Muskeln wieder ein bisschen mehr auf Schwung bringe, weil die letzten 6 Monate war nichts, weil ich umgezogen bin und gar keine Möglichkeit gehabt habe und ich gehe nicht gerne ins Fitnessstudio. Aber jetzt habe ich wieder alles schon langsam beieinander. Und also langfristig oder mittelfristig möchte ich schon wieder bei irgendeinem Rennen mitfahren. Und wenn es irgendein Nasenbauer-Rennen ist, völlig wurscht, Hauptsache Rennenfahrt.
Sau gut. Ja, bin ich gespannt. Ist das eine Freiheit für dich in gewisser Art und Weise?
Ja, schon. Schon. Weil, also auf der Straße darfst du nicht Gas geben, dann wirst du sofort eingesperrt. Und dort musst du Gas geben. Ja. Da sollst du schnell sein. Ja. Da sollst du der Schnellste sein. Und diese Freiheit, Freiheit ist ja ein Konstrukt. Also frei ist innerhalb der Renndistanz und innerhalb der Rennstrecke. Egal, ob das jetzt Offroad ist oder Onroad. Also ist das relativ, aber ist schon eine gewisse Freiheit, oder ich finde es einfach voll geil, wenn du angasen kannst und richtig draufhauen kannst und richtig Gas geben kannst und einmal schauen kannst, was geht und dann vielleicht sagen, was geht.
Weil wir gerade noch drüber geredet haben, du hast ja gerade nochmal gesagt, da wo du gerade wohnst, da wo du hingezogen bist, du bist ein junger Landwirt.
Ja, danke. Danke fürs Jung.
Ja, weißt du, seit kurzem machst.
Ja. Ich bin ein Jungjäger.
Ja. Du wohnst jetzt auf dem Bauernhof und hast die Landwirtschaft mehr oder weniger für dich entdeckt. Also, dass du schon lange damit irgendwie Bezug hast mit der Natur, das ist mal klar. Aber
also, angefangen hast du eigentlich mit der Idee, das beste Essen selber machen.
Ja.
Ich bin im Laufe meines Jobs irgendwann einmal in den 90ern über Demeter gefallen, was ich vorher nicht kannte, und habe dann irgendwann mal ein Stück Brot reingebissen, ein Demeter-Brot, und dann ins Demeter-Gemüse und dann Demeter-das und bin draufgekommen, wie unglaublich viel besser die Rohstoffe sind, im Sinne von, die geben mehr her, die schmecken mehr, die geben mehr aus, also du merkst einen höheren Energielevel. Und irgendwann hat sich in meinem Kopf der Traum festgesetzt, ja, also eigene Demeter-Produkte vom eigenen Hof für die eigene Versorgung und dann den Rest verkaufen und vielleicht ein bisschen ein Geschäft machen damit. Das ist die Idee, wo ich jetzt gerade in der Umsetzung bin. Nur, es ist nicht so einfach.
Ja, wie sich der kleine Markus
sich das vorgestellt hat, ganz so schnell geht's nicht, wie immer. Es dauert alles viel länger.
Ja.
Bis so eine Kuh einmal verarbeitbar ist, sind es 3 Jahre.
Krass.
Ja, dann hast du 3 Jahre einmal eine Kuh stehen, die musst du fordern, Stall putzen, etc. Also dann hoffen wir, bis da einmal irgendwas passiert. Ja, also ich bin gerade mittendrin in den Aufbauschwierigkeiten und freue mich über alle Tipps, die ich bekommen kann.
Ja, also wenn es Tipps gibt, her damit, wir leiten es weiter, wir stellen Kontakt her.
Bitte darum. Ja. Mein Nachbar hat 7 Kühe, bei dem schauen wir jetzt den Steuern.
Ja.
Und dann tüfteln wir aus, was eigentlich der optimale Stall ist, weil ich muss einen neuen Stall bauen, weil mein alter Stall ist hin. Und so kämpfe ich gerade an diversen Fronten, inklusive, wie kann ich den Steilhang wieder von den kleinen Birken befreien, die sich dort angesammelt haben, wie kann ich einen Brunnen bauen, weil ich brauche Wasser oben, speziell jetzt merkt man, dass das Wasser schon sehr essentiell ist, Die letzte Zeit hat es ja wenig geregnet. Bei mir ist schon relativ braun geworden. Ja. Das ist schockierend. Und so gibt es halt die illustren Themen, mit denen ich mich heute auseinandersetzen darf.
Ja, ist glaube ich, dass da nicht wenig kommen.
Ja, ich bin ja öfter Rookie, ich bin das ja schon gewohnt. Ja, aber in dem Fall ist es wirklich Sache.
Ja, ja, ich bin gespannt, die Story, die...
wie es weitergeht.
Ja, genau. Ja. Also ich darf mich jetzt schon freuen, wenn wir quasi jährliches Update machen, vor allem auch ums Thema Landwirtschaft. Ja. Wie geht's? Wie baut es auf? Ja. Ich finde es unglaublich spannend, weil ich habe da mit der Marie schon oft drüber geredet. Eigentlich hätten wir auch so einen Traum, was du sagst, gell? Irgendwo Bauernhof, alles, was möglich ist, selber anbauen, ein paar Händeln. Ja, genau. Vorsicht. Klienten auch, weißt du, Möglichkeiten, Vorsicht, dass die Klienten vor Ort daheim kannst und sowas.
Du fährst nirgends mehr wohin.
Ja.
Du bist da wieder daheim.
Habe ich mir auch schon sagen lassen.
Ja.
Ja. Also ich glaube, die Idee ist romantischer, als es dann am Ende wirklich ist.
Mit Viecher arbeiten ist das Schönste, was es gibt. Wobei, wenn da so eine Kuh auf den Fuß steigt, ist jetzt nicht fein.
Er muss den Fuß vorher wegziehen.
Ja, das ist sehr hilfreich. Ja. Und so eine Kuh hat schon gescheite Kraft. Also wenn die über den Haufen rennt, dann schaust du einmal blöd aus.
Ja, das stimmt.
Schafe sind ein bisschen leichter im Handling, aber ein Schafbock kann dir auch von hinten schnappen, wenn du dich gerade umdrehst. Also es ist schon anstrengend und es ist tägliche Arbeit. Mhm. Aber mit den Viecher arbeiten ist das Schönste, was es gibt. Mhm. Ja. Ich glaube, also der Traum, von dem ich noch träume, ist, dass ich in den Stall gehe und pfeife und alle schauen es und sehen, dass es Futter gibt und kommen her und sind lieb und dann gehen wir alle auf die Wiesen raus und haben eine Gaudi.
Ja.
Naja.
Traum. Jetzt wartest du mal zwei, drei Jahre dann.
Traum. Jetzt hören wir später weiter, wie es weitergeht.
Ja, super. Du, ich hätte zum Schluss noch drei Fragen an dich. Wenn du noch Lust hast, dann stelle ich dir die.
Bin schon gespannt.
Was würdest du denn gern mehr im Leben haben?
Das ist eine gute Frage. Zugängliche Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt an meinen Bauernhof denke, wie schwierig das ist, sich das alles zusammenzusuchen, die Information zu bekommen, ja, wie das geht. Da wünsche ich mir ein ChatGPT für einen Bauernhof, wo du auf Enter drückst und die Kuh ist da und alles rennt. Ja. Also das ist jetzt übertrieben, aber wenn es hier ein bisschen einfacher wäre, Das wäre schon super. Also mehr vom einfachen Leben, weniger Komplexität, weniger Bürokratie, weniger das alles. Ja. Mehr Zeit mit meinen Kindern. Immer. Das ist ein Dauerbrenner. Was natürlich bei zwischen 14 und 18 bei Kindern unterschiedlich sein kann. Das haben wir gerade in spannenden Phasen. Aber mehr Kohle. Mehr Kohle geht immer. Mehr Kohle ist immer gut, da kann man mehr machen. Ja. Sonst, Zeit habe ich erfreulicherweise. Das ist mein größter Luxus. Das schätze ich am meisten. Ja. Möglichkeiten. Ja. Dinge zu tun.
Sehr gut.
Weniger Verbote.
Mhm.
Das war super.
Ich das ist eine gute Aussage in der Zeit.
In Salzburg ist es grundsätzlich verboten, den Toten die Hoden zu verknoten.
Kommentiere jetzt nichts dazu. Ja, aber das ist schon ein Thema, gell? Mit der ganzen Regulation und Verbot und sonst irgendwas. Ja. Seid ihr da in Österreich auch so schlimm wie wir in Deutschland?
Mindestens.
Mindestens.
Also ich glaube, wir sind entweder gleich auf oder wir sind sogar ständig vorne. Gefühlt sind wir eher vorne, aber wahrscheinlich sind wir gleich.
Ja, brutal. Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Als jemand, der sich dazu motiviert hat, was besser zu machen. Ich bin grundsätzlich vom Typ her jemand, der gern Dinge innoviert. Mhm. Ich sage nicht verbessern, sondern Innovation ist mein Lieblingsthema. Mhm. Und hier und da, wenn man auf Themen draufschaut und dann sagt, okay, wie wäre es denn auf der grünen Wiese? Was wäre, wenn wir das jetzt komplett frei weg vom weißen Blatt machen? Wie könnte es dann sein? Wie könnte man es dann machen? Und das Optimum zu finden und sich dann dorthin zu entwickeln. Ja? Das hat mir immer Spaß gemacht. Mhm. Ja, also wie kann man was optimieren? Und wenn ich Menschen helfen kann, sich selbst zu optimieren und sich selbst mit sich selbst mehr Freude zu haben, dann wäre das schon mal ziemlich gut.
Ja, cool. Aber ich glaube, du hast da viele Möglichkeiten, um das entweder 1:1 mit Menschen zu machen oder halt sogar mit Unternehmen, gell? Aufgrund deiner Erfahrung.
Ja, ich sitze jetzt allein auf meinem Bauernhof. Ja, da ist jetzt der Austausch überschaubar. Ja. Aber wenn mich noch Freddy einlädt zu seinen Seminaren, kann ich da irgendwas von mir geben.
Ja.
Ja.
Und zu guter Letzt.
Und ich könnte in die Beratung gehen, das habe ich noch nicht gebraucht. Ja. Also wenn mich irgendwer braucht, ich bin für jeden Blödsinn zu haben.
Ja, sehr, wie gesagt, wir stellen gerne einen Kontakt her. Gut. zu guter Letzt, was ist für dich ein erfülltes Leben?
Puh. Das ist sehr umfassend. Also auf der einen Seite fällt mir ein, wenn man stirbt und zurückschaut, ja, was man so gemacht hat. Und also ich hoffe, ich kann zurückschauen und sagen, ich habe alles ordentlich gemacht. Mhm. Ich habe keinen über den Tisch gezogen. Ich habe keinen beschädigt, hingemacht, Blödsinn gemacht. Ich habe grundsätzlich Dinge verbessert, zum Guten gewandelt. Und ein glückliches Leben, naja, im Kern sind es meine Kinder. Mhm. Also das, was bleibt, da sehe ich am ehesten die Kinder. Ja. Und da sind wir gerade in einer spannenden Phase, wo wir da hingehen, ich habe keine Ahnung.
Aber das, glaube ich, gibt das Alter schon vor, oder?
Ja, das hat gerade viele Weichen, die man gerade stellen kann. Und erfülltes Leben mit sich im Reinen und mit sich rund zu sein, mit sich happy zu sein, ist, denke ich, schon ein sehr hoher Anspruch.
Super.
Oder wenn man dorthin kommt, ist das schon sehr viel wert.
Ja. Aber ist doch der Lord. Das, dass du das weißt, ist ja schon super.
Ja. Ist der Kompass.
Ja, voll. Ja. Das war ein mega Schlusswort. Wenn ich nicht vergessen hätte, wie es von Markus Winkler zu Freddy Fast
immer
ist. Ja. Mich würde es tatsächlich interessieren.
Also, ich habe mal ein bisschen Pause gemacht. Und was habe ich gemacht in dem einen Jahr? Ein bisschen Pause, wo das Management übernommen hat? Rennen gefahren. Und das war meine erste Rennsaison nach kaputten Knie mit dem Crossbow, KTM Crossbow. Ich habe einen Kennenhaufen bei KTM und irgendwie bin ich da reingerutscht und habe gedacht, das ist es, dann fange ich jetzt an. Und dann bin ich am Start gestanden und neben mir steht der Bernie Ecclestone, der Bob Bau, der Major Cotan und das waren nur so die Highlights. Also alle sind gefahren mit irgendeinem lustigen Namen, nur bei mir ist da aufgestanden Markus Winkler und ich fand das so langweilig. Dann habe ich gedacht, also sollte ich jemals wieder Rennen fahren, lass ich mir was einfahren. Und tatsächlich ist es dann dazu gekommen. Ja. Und mein zweiter Vorname ist Friedrich. Mhm. Daher kommt der Freddy. Ja. Weil Friedrich ist ein bisschen spießig, aber Freddy geht. Ja. Friedrich ist so der Familien zweite Vorname. Hat jeder hat bei uns Friedrich. Mein Vater heißt auch Fritz. Ja. Und Fritz war mir dann zu plump. Ja. Es gibt dann noch zu Freddy Fast gibt es dann noch eine Weiterentwicklung. Also jedenfalls Freddy aus Friedrich. Und eine Bekannte von uns, die ist aus England. Ihre Eltern sind beide adelig, arbeiten beide für ein MI6 und die heißen Smart. Mhm. Und jetzt haben wir gedacht, also wenn Urengländer Smart hassen, dann kann ich ja Fast auch hassen, oder? Weil was willst du denn sein als Rennfahrer? Du willst schnell sein. Ja? Ja. Und Freddy Fast hat ganz gut gelungen, aber gedacht, na, das ist es. Und so bin ich dann, wie ich GT gefahren angefangen habe, habe ich gesagt, nein, dann machen wir Freddy Fast. Und es war natürlich die größte, gerade für einen Platzsprecher, gerade am Anfang. Freddy is fast, no, he's not fast again. Oh ja, yeah, oh ja, yeah. Oh, yeah, he's fast again. Oh no, no, he's out. War ein ziemlicher Locher. Ja. Und irgendwie hat sich das so entwickelt und dann ist auf einen noch dahergekommen und hat gesagt, du, also jetzt fährst du Rennen und hast Freddy Fast, jetzt müssen wir auf Instagram auch was machen. Mhm. Und so ist dann das Instagram dazu gekommen und das war dann das natürlich außenwirksam relativ stark und seitdem heiße ich Freddy Fast. Wobei mich einer meiner besten Freunde hat Freddy Fast weiterentwickelt. Die österreichische Variante ist dann Fritz Schnell.
Das ist dann fürs nächste Comeback quasi.
Für die Österreicher, wenn wir local bleiben, ist Fritz Schnell.
Ja.
Ja, aber so ist Freddy Fast entstanden.
Ja, stark. Ja, danke nochmal für den Anhang. Das hätte ich jetzt schade gefunden, wenn wir es vergessen hätten. Ja. Du, Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du extra aus der Salzburger Umgebung zu uns gekommen bist. Freut mich brutal. Also vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, also wenn jetzt jemand nochmal Infos hat zum Thema, wie baue ich einen Bauernhof wirtschaftlich, dann meldet euch. Ich stelle gerne Kontakt.
Tipps, was man anbauen kann, was er Geld bringen kann.
Genau. Also, Markus, vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. War super, hat mich gefreut.
Danke dir, Markus. Große Ehre, hier sein zu dürfen. Und ich hoffe, dass wir unser Gespräch noch weiter fortführen, weil das ganze Stoffwechselthema interessiert mich natürlich brennendst.
Da können wir, wie gesagt, ich glaube, wir finden eine super Fortsetzung zum Thema Landwirtschaft und Stoffwechsel. Da gibt es nur drüber zu erzählen. Da freue ich mich drauf. Markus, danke dir.
Danke dir.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.